Willkommen zurück zu unserem Philosophie-Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf die dunklen Reflexionen unseres modernen Selbst, während wir uns fragen, sind wir zu einer Gesellschaft des Narzissmus geworden? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, betrachten wir zwei paradigmatische Figuren unserer Zeit, DJs und Models. DJs und Models stehen oft im Rampenlicht, werden bewundert und gefeiert für ihre äußere Erscheinung, ihren Stil und ihre scheinbare Leichtigkeit des Lebens. Doch unter der glänzenden Oberfläche verbirgt sich eine tiefere Frage. Haben sie ein echtes Handwerk oder sind sie bloße Projektionsflächen für unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte? Betrachten wir DJs. Sie stehen im Zentrum des Nachtlebens, sorgen für die richtige Stimmung und werden oft wie Götter auf dem Dancefloor verehrt. Aber was genau machen sie? Beherrschen sie ein wirkliches Handwerk oder sind sie Meister der Illusion, die Klänge anderer kunstvoll samplen und neu verpacken, um eine Illusion von Originalität zu schaffen? Und dann haben wir Models, deren Bilder unsere Zeitschriften zieren und die den Laufsteg mit Anmut und Eleganz bevölkern. Doch was steckt hinter dem glamourösen Äußeren? Sind sie tatsächlich die Verkörperung von Schönheit und Stil oder dienen sie nur als leere Leinwände, auf die wir unsere eigenen Vorstellungen von Perfektion projizieren? In dieser Folge werden wir darüber diskutieren, wie DJs und Models als Symbole einer oberflächlichen Kultur fungieren können, die den Narzissmus in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Wir werden darüber nachdenken, wie ihre Existenz uns dazu bringen kann, unser eigenes Streben nach äußerem Glanz und Anerkennung zu reflektieren und welche Auswirkungen dies auf unsere Werte und Prioritäten haben kann. Begleitet uns auf dieser Reise durch die Welt des Scheins und der Selbstreflexion, während wir uns fragen, ob wir wirklich so narzisstisch geworden sind, wie es scheint, und wie wir möglicherweise einen Weg finden können, um eine tiefere Verbindung zu uns selbst und zu anderen wiederherzustellen. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo Bruno.
Ja, hallo Jakob. Was war das denn?
Was war das denn nur? Eine neue Kategorie nach all der Zeit. Das war die künstliche Einleitung.
Immer, die ist ja besser als wir zwei zusammen.
Eigentlich besser als wir zwei zusammen, ne? Ist ja auch gar nicht so schlecht, mal so ein peppiger ZDF-History-Mystery-Einstieg.
Also da war jetzt in der Kürze und der Würze eigentlich alle Pointen vereint, die ich so jetzt über 2 Stunden verteilt platzieren wollte, eine nach der anderen.
Können wir eigentlich aufhören,
Wir können jetzt eigentlich aufhören,
Die Arbeit ist getan. Wir gucken mal, ob wir das ausbauen oder nicht. Für den Moment kann ich sagen, was uns die künstliche Intelligenz hier geliefert hat, basiert auf 2 kurzen Absätzen, mit denen ich sie gefüttert habe. Und sie hatte noch mehr, sie hatte dann, also neben dem Einleitungsstatement, das sie uns gern geschrieben hat für unseren Podcast, hatte sie auch noch 5 weitere Punkte, die sie für diskussionswürdig in unserem thematischen Zusammenhang hält. Nämlich sollten wir erstens sprechen, Bruno, über die Kultur des Selbstzentrismus, zweitens über den Konflikt Individualismus versus Gemeinwohl,
das gibt's ja nicht.
Drittens über Konsumgesellschaft und externe Validierung, ganz wichtiger
Punkt.
Überleg dir das mal. Viertens über Entfremdung von Gefühlen und Authentizität. Also hier war ich schon mal beeindruckt, dass ich habe weder die Worte Konsum, Konsumgesellschaft noch Entfremdung benutzt. Kamen sie dann selber drauf.
Wahnsinn.
Und fünftens natürlich über die psychologische Perspektive.
Mein Gott.
Und das hat sie dann auch noch ausgeführt. Für den Moment belassen wir es bei dieser künstlichen Einleitung.
Ja, da muss jetzt doch noch geistige Arbeit getan werden.
Ja. Leider schon, ja. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich freue mich, dass wir es mal wieder geschafft haben. Es war ja lange her. Heute erwartet uns in der Tat eine Folge, die mal ein bisschen persönlicher und biografischer wird. Wir werden ein bisschen aus unserer eigenen Lebensgeschichte die eine oder andere Anekdote vielleicht auch zum Besten geben, weil, um das direkt mal an der Stelle hier zu sagen, Jakob, du bist ein Model und du siehst gut aus.
Und du bist ein DJ und du wirst vergähnt. Du wirst vergöttert wie der Gott
auf
dem Dancefloor.
Genau, also wir sind gerade diese beiden Figuren, die da gerne mal im Mittelpunkt gelegentlich stehen, auf einer Bühne uns präsentieren.
Es gibt bestimmt auch lebende Exemplare, die wirklich beides sind, Models und DJs.
Mit Sicherheit, ja. Das aber nur nebenbei. Wir werden jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit über dieses oder jenes Erlebnis sprechen, sondern wollen das Ganze natürlich auch wie immer auf einer Reflexionsebene, auf einer theoretischen Ebene behandeln. Jetzt kann man natürlich uns gleich zum Vorwurf machen, also DJs und Models. Leute, da seid ihr aber mal wieder irgendwie so ein Vierteljahrhundert zu spät.
Gutes Vierteljahrhundert, ja.
Also vielleicht in den Nullerjahren oder in den 90er Jahren waren das vielleicht wirklich gerade so die spannendsten kulturellen Erscheinungen und Akteure.
Ich würde auch sagen, in den 90ern, ne, leben die beiden Typen richtig auf.
Genau, auch relativ synchron vielleicht sogar.
Wobei dann das Großwerden der DJs oder der DJ-Kultur, was ja mit einer künstlerischen, qualitativen Abnahme dann wiederum dessen, wofür man einen DJ so schätzt, einhergegangen ist, vielleicht jedenfalls. Das ist ja schon noch relativ jung. Das ist vielleicht auch so ein Phänomen der 10er Jahre.
Ja, durchaus, aber ich würde schon sagen, dass jetzt die westliche Kultur ziemlich übersättigt ist mit DJs. Ich selbst habe mich schon auf mehreren Partys wiedergefunden, wo mehr DJs als Tänzer waren, was ich doch fragwürdig finde im Ganzen, wenn das Verhältnis so kippt in diese Richtung. Und gut, Models, da habe ich auch schon mal jetzt letztens einen Dokumentarfilm gesehen, wo gesagt wurde, also Superstars gibt's in dem Sinne nicht mehr, weil es einfach zu viele Models gibt. Also das müsstest du mir dann sagen. Bist du ein Superstar, Jakob?
Ich war ein Superstar.
Du warst Superstar.
Ganz klar. Ich habe es verpasst, mir rechtzeitig Instagram zu installieren.
Ah, hätte das ist der einzige Grund, ne?
Hätte ich das gemacht, könnte ich heute nachweisen, dass ich ein Superstar war.
Ja.
Das kann ich nicht. Deswegen, bin ich das auch leider nicht, wahrscheinlich. Also es ist aber so, um das zu sagen, weil es gibt wesentlich mehr DJs als Models, würde ich sagen. dass es überhaupt die Wahrnehmung entstehen kann oder konnte, dass es viele Models gibt, ist auch wieder ein sehr neues Phänomen. Mhm. So zur Hochzeit von Namen, die wir alle noch kennen, Gisele Bündchen oder Naomi Campbell, Cindy Crawford und so weiter, das sind alles so ganz große Namen aus den 90ern.
Ja.
Das waren Superstars und zu der Zeit war das Fashion Model Teil einer sehr geringen globalen Elite.
Mhm, exakt, ja.
Genau.
Die Schönen und Reichen, das konnte man da wirklich dann sagen.
Genau, die ganz, ganz Schönen, die sich dann mit den ganz schön Reichen vermischen und auch paaren und fortpflanzen konnten und so hat sich das ästhetische Kapital dann da schon mit dem ökonomischen gepaart. Mhm. Und wir haben erst eigentlich so eine Aufweichung dessen durch das Influencer-Phänomen. Also Influencer ist ja wirklich so eine dämonische Gestalt, die sämtliche Zwischenwelten erfolgreich zu bevölkern scheint und darüber können wir gleich auch vielleicht mal kurz noch sprechen, über den Zusammenhang, wie das Schönheitsideal auch verändert hat. Aber da war das Model plötzlich rausgelöst eigentlich aus diesem Kontext, in dem es wahrgenommen wurde, traditionell, nämlich in großer Distanz wurde es nur erlebt. Ja, also es war abgedruckt in Zeitschriften, die man immer nur lesen und kaufen konnte, in denen man sich niemals selber wiederfinden würde.
Auf riesigen Plakatwänden an Häuserwänden. Riesige
Plakatwände in Werbespots, im Fernsehen oder eben auf dem Laufsteg. Ja.
Auf dem Laufsteg, ja.
Vielleicht so eine Art stilisierte Promenade, auf der flaniert wird. Mhm. Und, aber ein sehr, sehr, sehr exklusive reale wie virtuelle Orte, die das Model klassischerweise bevölkert hat.
Mhm. Und du bist ja auch, wenn wir jetzt mal gerade dabei sind, bleiben wir doch erstmal bei dir.
Bleiben wir dabei.
Wirklich für alle großen Häuser ja gelaufen, ne? Für alle Modedesigner. Nee. Also man kann ja vielleicht auch sagen, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich auch so ein bisschen die Hälfte oder das halbe Jahrhundert der Modedesigner und Modeschöpfer gewesen ist. Ja?
Ja.
Also du warst unterwegs für Armani. Der hat an dir rumgefummelt, an deinem Kragen, weiß ich.
Ja,
ne?
Oben hat er, genau, an meinem Kopf rumgefummelt.
Genau. Ja. Hugo Boss und weiß nicht, für sonst
wen. Ja, also für Hugo Boss auch mal. Aber da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt dann die großen Modestädte wie Mailand, New York, London, Paris. Mhm. Noch eingeschränkter, noch klassischer.
Und Gelsenkirchen?
Nein, Gelsenkirchen ist nicht dabei. Das soll sich jetzt keiner hier falsch merken. Mailand und Paris noch im noch engeren Sinne, wobei da dann immer schon Paris für die Frauenmode, Mailand für die Herrenmode entscheidender war.
Aha.
Und dort gibt es dann bestimmte wichtige Designhäuser, die dort Modeshows machen können und dürfen. Ich weiß nicht genau, wie man da reinkommt. Man braucht aber auch wahrscheinlich schon etwas Kapital.
Mhm.
Und da sprechen wir dann von den Laufstegen. Und da bin ich auch für Armani gelaufen und habe so, also für ein großes Haus dort auch den Weg auf dem Laufsteg zurückgelegt.
Ja, Wahnsinn.
Für andere Marken habe ich gearbeitet, das darf man aber nicht gleichsetzen mit einer Arbeit, mit einem Laufen auf dem Laufsteg dafür. Weil wenn Hugo Boss irgendwie eine lokale Präsentation macht, dann ist da vielleicht auch ein Laufsteg aufgebaut. Das ist aber keiner dieser globalen Laufstege.
Ja. Gerade hattest du schon Instagram erwähnt und den Influencer. Der Influencer wäre natürlich diejenige kulturelle Figur oder Gestalt, die uns heute zu interessieren hätte.
Ja, tut sie aber nicht.
Nee, wir holen ihn ins Boot, indem wir das Ganze, die ganze Geschichte und den ganzen Diskurs um das Model und den DJ nämlich in folgender Weise extrapolieren. Andy Warhol hat ja gesagt, ich glaube, das war in den 60ern, in der Zeit hat er vor allen Dingen gelebt, dass in der Zukunft jeder für 5 Minuten ein Model sein wird.
Berühmt sein wird.
Entschuldigung, für jeder für 5 Minuten ein Star sein kann.
Ein Star, genau.
Ein Star sein kann. Und hat damit in verblüffender Weise Recht behalten. Denn Instagram ist ja im Grunde sowas wie eine virtuelle Bühne, die sich jeder zurechtschustern kann und wo jeder sofort auftreten kann, wenn er denn möchte. Und so ist eben dieses Modeln und das Posieren für jeden eigentlich möglich heutzutage. Und jeder ist in einer gewissen Weise ein Model. Das heißt, wir wollen das Ganze einfach mal in einem nicht so engen Rahmen betrachten.
Ja, also das ist natürlich auch ein Stück weit Eitelkeit der großen Modemodels, dass sie sozusagen sagen, wenn jemand jetzt einfach nur fotografiert wird und Werbung für irgendein Produkt macht. Oder
Instagram-Model gibt es ja heute auch alles, ne?
Ja, dann ist er natürlich irgendwie Model nach dem, was er da so ausübt, aber nicht in dem Sinne, wie man dann Model ist, wenn man zu so einem doch einem sehr elitären Kreis von vielleicht 10.000 Leuten oder so, die eben wirklich von Stadt zu Stadt fliegen und so weiter. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich da dazugehört habe, aber das ist nochmal, und ich würde nochmal einen Unterschied machen zwischen Modeln und dann eben Modemodeln und Werbung insgesamt. Mhm. Also jedes Model macht irgendwann auch Werbung und auch natürlich die Modehäuser, wenn sie Models benutzen, machen Werbung. Ja. Aber das ist einfach ein qualitatives Gefälle. Ja. Oder war es zumindest mal. Und aber lass uns doch mal darüber sprechen, wie du das wahrnimmst, solange wir noch über die Models sprechen, weil mit Instagram hat sich ja der Geschmack der Massenkultur in der Weise gewandelt, dass man eigentlich gerade die Menschen anhimmelt und toll findet und bejubelt, die eine große Nahbarkeit zumindest suggerieren. Die natürlich ist das dann oft Blödsinn, dass man die für nahbare hält. Aber das Format, die Selbstpräsentationsweise auf Instagram, die soll sagen, hier, du kannst mir einfach eine Nachricht schreiben. Mhm. Ein Klick und oder du schreib mir einen Kommentar, ich lese den, ich setze da ein Herzchen und dass in Wahrheit irgendwelche Algorithmen für die Influencer dann da automatisch Antworten generieren oder irgendwie ein Herzchen an einen Kommentar setzen. Also das sollte man eigentlich wissen, aber das funktioniert da. Das heißt, also ein Influencer funktioniert gerade dann, in den meisten Fällen, nicht, wenn er das macht, wofür eigentlich früher Stars und dann irgendwann gehörten auch Modemodels dazu, angehimmelt wurden, nämlich etwas zu sein und in einer Welt zu leben, was man gerade nicht sein konnte und eine Welt dort zu sehen, die man gerade nicht selbst betreten konnte. Mhm. Und hat das auch das Schönheitsideal beeinflusst?
Der Zusammenhang geht mir jetzt erstmal unmittelbar nicht auf, das Schönheitsideal direkt beeinflussen sollte.
Als Otto-Normalverbraucher sehe ich ja ein Model und muss mir doch minderwertig vorkommen.
Ach, in der Weise meinst du ja, dass ja nicht unbedingt das Schönheitsideal ändert das ja nicht, sondern die Beziehung, die wir zu diesen Schönheiten haben.
Ne? Ja, so könnte man vielleicht erstmal sagen.
Ja. Durchaus. Also natürlich, man konnte jetzt irgendwie mit dem Titelbild von der Vogue konnte man nicht schreiben. Das ging nicht.
Nee.
Hat einfach nicht geantwortet. Und in der Zeit war das Model vielleicht doch noch ein Stück weit unerreichbarer, unberührbarer, göttergleicher, gottgleicher.
Genau, weil ich glaube, es ging auf eine ganz bestimmte Weise früher mehr um Schönheit, die gerade der Gegensatz zum alltäglichen, normalen, vertrauten, nahbaren war und auch sein sollte. Ja?
Ja.
Und die Influencer, die haben eher sowas Optimiertes. Die müssen ganz bestimmt optimierte Versionen, aber eben von einem viel normaleren Typ in aller Regel.
Ja, ja. Und sie wollen auch so eine gute Laune verbreiten unter allen und diesen optimistischen Lebensstil oder diese Haltung irgendwie überall zur Schau tragen. Und das macht das Model ja nicht. Das Model ist ja eben eher kühl und kontrolliert und steht in der Ferne.
Oder war es. Und ich habe, also das habe ich noch erlebt. Bei allen großen Häusern, für die ich gearbeitet habe, bei Etro zum Beispiel auch oder Moncler, andere fallen mir jetzt schon gar nicht mehr ein. Aber da ist genau das war noch gefordert, diese Attitüde der Distanz und der Beherrschtheit eher. Also, man guckt auch eher so ein bisschen grimmig, skeptisch in die Kamera.
Ja.
Bloß nicht lächeln. Also wer Zähne zeigt, da ist ja, der macht ja nur Kommerz. Also das ist ja eine eklige Gefallsucht, wenn man da in die Kamera grinst und so.
Ja, ja.
Und das hält man heute aber schon für viel normaler. Also und das ist ja auch ein großer Gegensatz zur Alltagswahrnehmung. Ich himmel ja eigentlich niemanden an, der mich die ganze Zeit grimmig anschaut, sondern wenn ich jemanden treffe so oder meinen Nachbar, dann will ich ja, dass die mich anlächeln und dann kommt man vielleicht ins Gespräch und befreundet sich. Und genau das Gegenteil war aber eigentlich mal das Ideal. Auf Instagram ist das eben ganz anders mittlerweile. Man will eigentlich so den Typ von nebenan, aber in optimiert. Also man will schon noch was so, wo man so zu hinaufschaut, zum Beispiel ein trainierter Körper, ganz wichtig, aber der kann ruhig eine Allerweltsfresse haben oder sie, ja. Und weil dann habe ich, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist jetzt nur so eine Eingangsüberlegung, weil wir später noch aufs Schönheitsideal zu sprechen kommen werden. Oder historische Vorbilder auch des Models. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt selber auch meinen Körper trainieren und dann wäre ich dem gar nicht mehr so unähnlich. Oder
ja.
so, ne? Wenn ich mich selber auch ein bisschen optimieren würde, dann so, ne? Und in der Weise sind das viel eher Idole als die von vornherein unerreichbaren Stars.
Mhm. Ja, würde ich grundsätzlich zustimmen, dass das Model ist aber koexistiert ja, würde ich mal sagen, trotz dieser medialen Umstrukturierung, die sich da vielleicht soziologisch beobachten lässt, ja. Das Model läuft immer noch über seine Laufstege und ist wahrscheinlich auch immer noch genauso unantastbar.
Mhm.
Genau, also beides existiert wahrscheinlich auf seine Art und Weise, aber es könnte durchaus sein, dass das Instagram da auch so eine Art von Demokratisierung schafft oder dass das irgendwie aus dieser starken Ästhetisierung herausgezwungen oder herausgeholt wird. Dass
ganz nietzscheanisch würde ich jetzt erstmal von einer, nicht von einer direkt von einer Demokratisierung, sondern von einer Anti-Aristokratisierung sprechen.
Ja.
Also wichtig ist, dass man nicht so erscheint, als sei man etwas Besseres. Mhm. Obwohl eigentlich alle, wenn sie irgendwie in die Medien gehen, auf der Suche nach Anregungen oder so, dann suchen sie eigentlich nach etwas Besserem.
Mhm.
Ne, ich will ja nicht einfach nur meinen langweiligen Alltag da sehen.
Nee.
Mich in eins.
Alles, was nicht mit mir selbst zu tun hat, könnte nicht langweilig sein.
Richtig. Und naja, brechen wir das doch erstmal hier an der Stelle ab, um dazu zurückzukehren.
Ja.
Und sprich doch über DJs.
Ja.
Also die eine Formulierung hier von ChatGPT hat mir ganz gut gefallen. Der DJ wird auf dem Dancefloor, also von den Leuten, die auf dem Dancefloor sind, vor dem altargleichen Pult des DJs, ich schmück das jetzt weiter aus, gottgleich verehrt.
Ja, absolut richtig. Es gibt ja tatsächlich so popkulturelle Darstellungen, wo der DJ auf so einer Kanzel steht und über der tanzenden Menge schwebt und feurige Blicke werden ihm zugeworfen aus der Menge und er wirkt dann tatsächlich wie so ein Messias oder Erlöser. Und man ist versucht, irgendwie als Kulturtheoretiker ihn mal auf religiöse Motive abzuklopfen. Also könnte man ihn vielleicht irgendwie als den Messias der Spaß- und Erlebniskultur bezeichnen oder den Priester des postmodernen Heidentums und Hedonismus.
Absolut. Würde ich sofort zustimmen.
Würde sofort zustimmen,
intuitiv. Weil man ja, wenn man sich das Setting anschaut, muss man das ja feststellen, diese große Ähnlichkeit auch architektonisch im Aufbau. Also wir haben die Fläche für die Masse und dann haben wir eine Altarform.
Eine vertikale.
Da der eine Person steht, in aller Regel.
Ja.
Wenn man dann vielleicht da so eine Liturgie durchführt, braucht man vielleicht auch mal jemanden, dann ist man vielleicht mal zu zweit oder zu dritt oder so. Aber im Grunde ist es so eine Erlösergestalt und die Erlösung bringt er ja auch tatsächlich, denn die oft ist ja je nach Musikart, aber oft ist es ja so, dass die Menge darauf wartet, dass der Beat droppt.
Absolut richtig, ja. Jakob, ja.
Und solange der Beat noch nicht droppt, ist man ja in so einem ganz unangenehmen Zustand des Hinhaltens gefangen.
Naja, also man, das kann ja auch luststeigernd sein, ne? Man zündet das hinaus und so und dann kitzelt man da das Publikum ein bisschen und dann wird das Publikum natürlich auch wieder belohnt.
Aber, und das ist ja auch wieder priesterlich, es ist also sozusagen eine Misere, die erst selbst geschaffen werden muss. Also es ist ja, es gibt ja keine musikalischen Gründe.
Und das ist nietzscheanisch, die Beschreibung.
Ja, keine musikalischen Gründe, keine ästhetische Erwägung steht dahinter, dass man dann irgendwie den Bass erstmal rausdreht und dann so ganz oft eine Wiederholung hat und dann setzt irgendwann wieder der Viervierteltakt ein und dann dreht man den Bass wieder dazu.
Ja.
Das ist ja ein künstliches Unwohlsein, was man generiert und dann tritt man als der Löser auf. Dann gibt es endlich den Bass und dann darf man sich wieder rhythmisch bewegen und das ist vielleicht noch was man bemerken kann. Der Rhythmus ist gut, das Arrhythmische ist schlecht.
Vollkommen richtig. Also ich bin natürlich dabei, wenn man den DJ irgendwie als einen Hochstapler kritisiert, im Hinblick eben auf diese so sehr durchschaubaren Techniken, die er da irgendwie praktiziert, aber es sind eigentlich kaum welche. Also alles, was er macht, ist, er dreht an der richtigen Stelle dann den Bass-Channel auf, so, ja.
Aber Vorsicht, du beschreibst dich ja auch selbst,
ne? Ja, richtig, aber jetzt kommt ja auch die Apologie, denn wenn man einen guten DJ hat an einem Abend, dann wird man durch den Abend geleitet und geführt. Also der DJ versteht das dann, die Stimmung zu kreieren und von einem Track in den nächsten überzuleiten und das, indem er den einen Track besser im Grunde kennt als der Producer oder der Musiker und dann schon sozusagen die Möglichkeiten in diesem Track sieht, wie man ihn erweitern kann, wie man ihn ausbauen kann und wie man aus ihm eine Brücke baut. So, dass es irgendwann den Eindruck hat, als würde man eigentlich nur noch ein Lied hören und als wäre das wie eine Rauscherfahrung, die so durchläuft.
Wenn es gut läuft.
Wenn es richtig gut läuft, genau. Dafür brauchst du Taktgefühl, ästhetisches Unterscheidungsvermögen und auch ein Gefühl für das Moment, ne?
Man muss diese ganzen Platten und Tracks ja im Kopf haben, ne?
Genau, das musst du die ganze Zeit alles immer präsent haben. Was passt jetzt gut? Wie kann ich jetzt auf die und die Stimmung, die jetzt gerade sich da breit macht vor mir, wie kann ich darauf gut adäquat reagieren und so, ne? Ja, und früher war der DJ ja eigentlich, das war ja ein Deppenjob, ne? Also so in den 70ern oder sowas, ja, da hast du dann einfach nur ausgerufen, welches Lied jetzt läuft und dann hast du das angemacht und das war's. Also das ist eigentlich nicht weit entfernt von dem Job des Türstehers oder sowas, ja. Also und heute hat es eben diesen künstlerischen Anspruch, das hat angefangen eigentlich auch mit der Entwicklung halt eben in der Hip-Hop-Szene, wo das ja zum ersten Mal entstanden ist, auf einer Hausparty in New York, glaube ich, wurden die ersten beiden Plattenspieler nebeneinander gestellt und dann hat man da angefangen aufzulegen und da geht es ja eben darum, dann die eine Platte in die andere übergehen zu lassen und das ist der ganze Witz dann des DJ.
Ach, also das Setup hat man beibehalten, im Grunde aber nur, weil das Ursprungsproblem in vordigitalen Zeiten war, dass man, genau, wenn man mit einem Spieler immer einen Track nach dem anderen gespielt hat, dann war immer eine Pause.
Richtig.
Und die wollte man weghaben.
Ja. Genau.
Ah, ja, stark.
Und es ist natürlich unglaublich spannend, was auch entstehen kann als drittes. Also wenn man zwei Lieder ineinander laufen lässt, dann das Beste, was geschehen kann, ist, dass sich wie eine Art neues Lied ergibt, dass man weder das eine noch das andere wieder richtig erkennen kann.
Für einen kurzen Moment zumindest.
Für einen kurzen Moment, genau. Und dann in dieser Übergangsphase du was Drittes irgendwie hörst und entstehen lässt. Und dafür muss man aber eben ein gutes Gehör haben, um die so präzise zu synchronisieren, dass sie nicht auseinanderlaufen. Und gleichzeitig muss es natürlich auch tonal passen einfach.
Das ist auch wieder so ein Moment des Zappelnlassens, ne? In dem Moment warten alle, sie erkennen noch nicht, was der neue Track ist. Und wenn man es dann erkennt, kommt, dann ist in aller Regel so ein erleichtertes, kleines Jubeln.
Ja. Also was man auf jeden Fall sagen kann, im Grunde hat der DJ kein eigenes Werk oder so, sondern sein Werk ist der Übergang. Ja? Mhm. Er macht Übergänge, dafür ist er zuständig und nicht so der einzelne Track, kann er nicht so richtig für sich reklamieren, weil der ja nie von ihm selbst stammt, den hat er nicht selber produziert, sondern eben die Übergänge und dann, wenn der Geschmack, der sich abzeichnet in der Wahl einer ganzen Reihe von Tracks, den kann er sich dann gut schreiben.
Also er ist eigentlich der Orpheus, der Moderne. Ist da richtig? Seine Kunst, die Übergänge sind?
Nee, der Orpheus ist ja wirklich Musiker.
Ja, aber bin ich dann falsch bei Orpheus, der
also was man
in die Unterwelt geht und nochmal...
Ja.
Oder verwechsel ich das?
Das verwechselst du, glaube ich. Man kann ihn aber, wenn du jetzt in die Antike zurück willst, vielleicht mit dem Rhapsoden vergleichen, weil der Rhapsode hat ja auch keinen eigenen Text, sondern er liest und trägt einen Text ja nur vor. Mhm. Und der DJ ist auch im Grunde ein Autor ohne Text, wenn man ihn überhaupt Autor nennen sollte, weil er ja eben nur Versatzstücke aus Texten, sogenannte Samples, könnte man dann vielleicht auch sagen schon, zusammenstellt, zusammenfügt und also daraus was Neues entstehen lässt.
Da bist du im Grunde jetzt bei der DJ-Kritik, die Platon schon im Ion vorgetragen hat.
Genau.
Ja.
Platon war ein großer DJ-Feind.
Ja, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ne, er wollte die DJs aus der Republik verbannen.
Genau, die DJs hatten da nichts verloren. Ja. Viel zu viel Spaß, also überhaupt nicht kontrolliert genug.
Und kein echtes Handwerk und vielleicht auch Verführer der Jugend. Ne?
Naja, also auf jeden Fall hatte der DJ dann auch in der Literaturwissenschaft seinen Auftritt, weil als postmodernes Autorkonzept ist er regelrecht durch die Decke gegangen. Gerade in der Popkultur war das sehr beliebt. Und hat man sich gerade auch immer gern auf Claude Lévi-Strauss Konzept der Bricolage bezogen, was eben auch meint, dass aus bereits bestehenden einzelnen Fragmenten etwas Neues zusammengefügt wird. Ja. Genau, das macht ja eben der DJ. So, und aber wie gesagt, das Ganze ist auch schon durch. Wir sind eigentlich eine mit DJs übersättigte Kultur. Was mir jetzt aber eben nochmal aufgefallen
ist. Wir sind auch mit Models übersättigt.
Wir sind auch mit Models übersättigt.
Zurück zu den wenigen Models.
Beide können eben, also sowohl Models als auch DJs, so etwas Hochstaplerisches bekommen. Und sie haben beide auch dieses Kontrollierte. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt beim DJ, aber der DJ ist ja auch so, dass er sich jetzt nicht dem einem, weiß nicht, unglaublich überwältigenden Track, den er dann auflegt, gar nicht so hingeben kann, sondern er muss sich ja Gedanken darüber machen, ja, wie antworte ich denn jetzt auf den Track, der gerade läuft, während die Tänzer komplett ausrasten können und sich dem hingeben können. Und das heißt, er den Rausch, den er selber veranstaltet und den er stiftet, dem kann er selbst sich gar nicht anheimgeben, sondern er muss eigentlich immer die Kontrolle bewahren und schauen, wie sich der aufrechterhalten lässt. Und die Tänzer dürfen dann stattdessen das genießen. Und das Model ist ja auch die ganze Zeit beschäftigt, wie es jetzt einen spontanen Ausdruck
kreiert.
Und natürlich das nicht gerade spontan, sondern eben auf Knopfdruck. Ja?
Das ist ja eigentlich schon der Jüngling, der sich den Stachel ein zweites Mal aus dem Fuß ziehen will und es natürlich nicht schafft, weil die Spontaneität schon weg ist. Das ist in der Tat, spiegelt sich das in auch einer sehr widersprüchlichen Anweisung wider, die vielleicht nicht allen auffällt. Ja. Viele Models sind von ihr genervt, aber sie ist unsagbar blöd, wenn man sie mal so analysiert, wenn nämlich Fotografen, wenn irgendwie ein Motiv, eine Pose abgearbeitet ist, sehr gerne mal dem Model zurufen, jetzt pose noch mal ganz natürlich.
Mhm. Genau.
Ganz natürlich.
Ja.
Also damit ist klar, natürlich will man das eigentlich kreieren, aber man schafft ja erst diese bestimmte Art von künstlicher Natürlichkeit, wenn zumindest mitreflektiert ist, dass wir uns in einem künstlichen Rahmen bewegen. Und dann kann man eben bestimmte Dinge nicht verlangen.
Ja.
Auch das ist eine Zeitkrankheit, Also man soll authentisch sein, selbst dort, wo man gerade etwas darstellt, das erst nur vorgibt.
Ja, also eine gewisse schauspielerische Kompetenz ist ja durchaus gefragt, die du ja auch hast, finde ich.
Danke, aber das ist eine ganz individuelle Qualität von mir. Lass mich das noch ergänzen, weil du das ja völlig richtig auch zu den DJs gesagt hast, die deswegen sich verdächtig machen, weil permanent gefragt werden muss, was können sie denn eigentlich wirklich? Ja? Mhm. Also beherrschen sie nur dieses postmoderne Spiel, diese neue Kunsttechnik des Samplens, des Zusammenfügens von bereits vorhandenem, oder können sie irgendwas noch nicht bereits vorhandenes auch selbst kreieren? Und das ist dann eben so die Frage. Und wenn ja, dann fällt dieser Ertrag relativ gering aus. Mhm. Und das Model ist insofern auch in so einer Zwischenform. Es gibt ganz bestimmte Modelqualitäten, die auch einige Schauspieler, würde ich sagen, nicht haben. Mhm. Es gibt natürlich dennoch zu Recht den Eindruck, dass der Schauspieler in seiner Fähigkeit als Schauspieler mehr kann als das Model in seiner Fähigkeit als Darsteller.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und das ist also ein berechtigter Minderwertigkeitskomplex, glaube ich, mit dem ich immer rumgelaufen bin und wo ich immer nur auch Kolleginnen musste ich davor eigentlich nie so sehr warnen. Das wäre natürlich auch wieder total direkt unsympathisch gewesen von mir. Aber Kollegen musste ich davor schon manchmal warnen, dass sie jetzt sich nicht für zu viel halten sollen.
Aha.
Und es ist natürlich auch nicht von ungefähr ein längsten Klischee geworden, des Slashies, wie man sagt. Also ich bin Model / Actor. Also eigentlich bin ich auch Schauspieler.
Okay,
aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich Schauspieler wäre, weil ich natürlich bisher nur ein bisschen gemodelt habe und eigentlich nur gerne Schauspieler wäre.
Ich will mich aber schon noch ein bisschen selbst aufwerten, weil mir das zu billig ist, nur Model zu sein.
Zumindest zu dieser Hybrid-Existenz will ich mich schon mal aufwerten, ja.
Ja.
Also dieses komische Hybrid-Dasein, was ich fragen muss, was es denn eigentlich wirklich kann, das haben die beiden gemeinsam.
Mhm. Was mir jetzt auffällt, also dieser Drang oder diese regelrecht schon Not da zur Selbstrechtfertigung bei Models, dass sie sagen müssen, ja, ich bin aber sogar noch ein bisschen mehr als nur gut aussehend, sondern ich habe auch noch so ein richtiges schauspielerisches Können.
Ja.
Das kommt ja vielleicht eben auch daher, dass man eben Models das dann gerade zum Vorwurf macht. Ja, du siehst gut aus, zweifellos, ohne Frage.
Das reicht.
Aber was kannst du denn sonst noch? Also du scheinst da so ein richtiger Taugenichts daneben zu sein. Ne? Oder noch anders, man erwartet schon regelrecht in Anlehnung an das griechische Ideal der Kagatia, dass irgendwie hinter so einer wunderschönen Erscheinung auch ein geistreicher Charakter stecken muss. Ja, also dass es da so eine Einheit oder ein Zusammenspiel, eine Harmonie von Körper und Geist gibt, wie sich das die Griechen vorgestellt haben, ist dann aber immer enttäuscht, wenn sich das irgendwie als Illusion herausstellt und das so sehr hohle Menschen sind. Ich weiß, dass du dich immer viel über deine Kollegen beschwert hast und du hast dann ja auch Philosophie angefangen zu studieren.
Ich war aber auch noch an der Grenze zum pathologischen Menschenfeind.
Ja, du warst Menschenfeind in der Zeit.
Auch Kollegen hätte ich damals bestimmt viel mehr abgewinnen können und gleichzeitig wollte ich dann vielen Kolleginnen zu viel abgewinnen.
Ja.
Und das hat alles nicht so ganz funktioniert.
Ja, genau. Also kann man es jemandem zum Vorwurf machen, dass er eben nur gut aussieht und dass das so eine rein zufällige, sag ich mal, Kreuzung von Phänotyp und Genotyp dann ist. Ja.
Also das kann man einerseits natürlich auf jeden Fall machen. Damit ist nur noch nicht gesagt, finde ich, damit ist noch nicht eine Abwertung auch direkt mit gemeint. Ja?
Ja, ja.
Sondern, wie gesagt, zurück zu dem Anfangspunkt. Es kann ja gerade attraktiv für mich sein, dass diese Person so unverschämt einfach nur gut aussieht. Also gerade das, was gottgegeben scheint und wenn wir noch aufs Schönheitsideal gleich kommen, würde ich auch sagen, im richtigen Verständnis wirklich mehr gottgegeben ist, ich sage das jetzt so, gottgegeben, als machbar. Ja? Also das ist noch so ein Paradigmenwechsel. Also heute leben wir in einer Zeit, wo auch das als schön gelten soll, was man einfach durch Fleiß aus sich machen kann und erreichen kann oder gar operieren kann. Also das Machbarkeitsparadigma macht es uns ja möglich, unsere physische Gestalt zu modellieren in dem Sinne. Und dem gegenüber steht eigentlich das Gesicht, was ja nun mal Ausdrucksträger ist.
Vollkommen richtig.
Ja, das ist nicht so, das kann ich nicht schöner trainieren oder irgendwie, das wird auch nicht schöner, wenn es fitter ist oder sonst irgendwas. Ja, also das ist etwas.
Ja, ich würde halt einfach sagen, Schönheit braucht keine Gründe, ja. Ja. Das ist gewissermaßen der Intellekt, der da ein Ressentiment entwickelt und dann meint, ja, wenn du jetzt aber gut aussiehst, dann musst du auch irgendwie noch unter Beweis stellen können, dass du diese Schönheit auch noch verdient hast auf einer geistigen Ebene. Ja.
Das wäre
muss
wirklich,
ich das, aber gar nicht.
Das wäre wirklich Ressentiment. Ja.
Das aber wäre Ressentiment. Vielleicht war das genau das, was ich gerade getan habe mit diesem, mit dieser Vorstellung, die eben bei vielen dann so aufkeimt oder diesem Vorwurf regelrecht, dass es eben nur gut aussieht und sonst eben nichts kann und so, dass man das abwertet, weil man das eigentlich gar nicht erträgt, wie mächtig oder welche Macht eben auch von der Schönheit ausgeht. Ja,
ja, das ist erstaunlich. Der am wenigsten, da nehme ich mich jetzt einfach mal selbst als Beispiel, wissen die glückgesegneten Träger dieser Schönheit oder Inhaber dieser Schönheit, weiß ich jetzt nicht, wie man das scharfsinnig ausdrücken könnte.
Sehr gut, Bewohner des schönen Körpers.
Am wenigsten wissen die, was sie da für eine Macht haben. Es sei denn wirklich, jemand sagt es ihnen mal. Aber es ist.
Das meinst du, das wissen die nicht? Ich dachte, das wissen die ziemlich genau.
Frauen kriegen es in der Regel früher beigebracht oder ja. Sie spüren es stärker, weil
sie stärker begehrt werden dann.
Ja, was? Weil sie stärker begehrt werden und weil sie nochmal direkter auch irgendwie eine manipulative Macht dadurch natürlich haben, durch ihr ästhetisches Kapital. Und dass Männer das auch haben können, ist...
Die sie aber natürlich nicht ausspielen müssen.
Das, ja genau, das hat lange Zeit hat mich das eher befremdet. Ich konnte dann Gesichtsausdrücke manchmal nicht deuten. Ich spreche jetzt wirklich von vergangenen Zeiten, als ich noch... Dritten zufolge sehr gut aussah, ja.
Nein,
das ist so. Ich überhaupt nicht hochachtet, Bruno. Ja. Das Gesichtsausdrücke eher so, die hätte ich dann eher mal direkt als Abneigung oder als Skepsis gedeutet oder so. Und das war vielleicht auch oft eher mal so eine Einschüchterung, wie wir sie ja auch kennen, wenn jemand, den wir sehr begehrenswert finden, einfach plötzlich uns mal anspricht oder so, ne?
Ja.
Ja. Ganz kurzer Einschub zu Orpheus, ich war doch richtig. Ne? Also so. Orpheus, dessen geliebte Ehefrau Eurydike stirbt im Verlauf einer Vergewaltigung.
Ja. Gebissen und dann muss sie in die Unterwelt und er spielt dann genau.
Und er macht auch diesen Übergang, darauf wollte ich eben nur hinaus. Ja, Orpheus, der dann eben mit seiner Lyra hinabsteigt, freiwillig den Übergang in die Unterwelt zurücklegt, mit dem Ziel aber zurückzukehren und Hades zu bezirzen durch seine Musik. Ja. Aber ich glaube, das lässt sich nicht so...
Was ist jetzt die Beziehung zum DJ dann?
Nee, die lässt sich nicht sinnvoll richtig ausbauen.
Aber gut, dass das dann nochmal erklärt
ist. Aber ich wollte doch sagen, dass ich nicht ganz falsch war beim Stichwort Übergang.
Ach so, ja, Übergang aus dem Totenreich in das...
Und
das
er schafft es ja. Also er ist,
nee, er schafft es nicht.
Er schafft es, den Hades zu bezirzen,
ja, das
der ihn ziehen lassen würde mit seiner eigentlich verstorbenen Eurydike.
Aber dann dreht er sich um.
Dann verkackt er es aus Gründen, wir wollen das jetzt nicht weiter deuten, aber... Wäre die Kraft, die verführerische.
Ich glaube, einer der meistgedeutetsten Mythen, die Griechen sagen Welt übrigens. Aber das mal in einer anderen Folge. Ja, ziehen wir doch weiter. Also wir haben gerade, zumindest habe ich das für mich festgehalten, so gesagt, dass die Macht der Schönheit enorm ist und dass sie natürlich auch jetzt, das kann man hinzufügen oder jetzt erweiternd sagen, in unserer Zeit eine noch größere Herrschaft vielleicht ausüben kann, weil wir jetzt in einer digitalen Welt leben, wo eben alles permanent bebildert wird und wo dadurch diese Herrschaft also ja ein viel größeres Gebiet hat, in dem sie wirken kann.
Ja? Ja.
Und tausende von Medien hat und Bildschirmen, über die sie wirksam werden kann. Ne? Mhm. Also Instagram natürlich wieder hier als Beispiel.
Es gibt ja dieses bekannte Vorurteil, dass man Menschen, die gut aussehen oder ein symmetrisches Gesicht haben oder was auch immer, also erstmal nimmt man Menschen mit symmetrischem Gesicht als besser aussehend wahr und besser aussehende Menschen hält man automatisch für intelligenter, egal was sie für einen Schwachsinn labern. Mhm. Also es ist ja auch so ein Phänomen, dass wir sehr gut aussehende oder adrette Personen haben, die sich öffentlich äußern und man spricht denen einfach aufgrund ihres Auftretens oder vielleicht ihrer Schönheit, soweit würde ich in den meisten Fällen noch gar nicht gehen, aber dann irgendeine Berechtigung zu oder dem, was sie sagen.
Ja, das ist ja die Ellensche, also Woody Ellensche Theodizee, von der ich ja auch ein großer Anhänger bin. Also man unterhält sich mit bildschönen Zeitgenossen, Mitmenschen, so schön, dass man es selber eigentlich gar nicht glauben kann. Und dann entpuppen sie sich als vollkommen triviale, langweilige, geistlose Redepartner, Gesprächspartner. Mhm. Und deswegen glauben manche Leute, dass es keinen Gott gibt.
Naja, eingeschlossen dir.
Ja, auch mir,
genau. Okay. Ja, diese Macht, dieser Effekt hat Grenzen, ja, das stimmt.
Ja.
Aber fahre fort.
Genau, also wir können mal einen Blick in die Kulturgeschichte werfen, um uns vielleicht dann zu einer weiteren Erkenntnis zu kommen.
Weiter zurück als Woody Allen.
Weiter zurück, deutlich weiter zurück. Also wenn wir nämlich mal ins Altertum schauen, dann gibt es ja... Es gibt keine Models, ja, bei den Griechen.
Doch.
Also, außer vielleicht jetzt Achilles, ja. aber wir haben ja diese idealisierten Götterdarstellungen. Also überall stehen ja die Skulpturen herum. Und das ist ja ganz entgegen jetzt des alttestamentarischen Bilderverbots im Grunde auch der Versuch, dass man da sozusagen der eigenen Kultur einen Glanz verleiht, aus dem Geist, aus dem sie ja selbst geschaffen ist. Ja, also Nietzsche meinte ja auch in der Geburt der Tragödie, dass die Geburt der olympischen Götter im Grunde auch so eine Kompensationsleistung gewesen ist, um sich über diesen gähnenden Abgrund des Dionysischen hinweg zu helfen und zu befördern, um dann eben diese Traumwelt, nach ihm in seiner Terminologie eben diese apollinische Welt der Götter, des Schönen, des Traumhaften, des Wandlerischen hervorzubringen, die das Leben überhaupt erst lebenswert macht. Ja,
ja, ich meine, die Götter oder die Vorfahren der olympischen Götter, die sozusagen ins nichts anderes machen in dem Moment, wo sie ins Dasein treten, als das Chaos irgendwie zu ordnen.
Richtig, ja. Richtig, genau. Das kann man bei Blumenberg alles lernen. Und also damals eben schon hat man diese Ideale in Stein gemeißelt, man hat sie gemalt und von ihren Abenteuern und Eskapaden erzählt. Und sie waren ja auch immer sehr menschlich, im Gegensatz jetzt zu den christlichen, zum christlichen Gott. Ja.
Heute noch, wenn du ins Altertum gehst, alles voller Statuen.
Richtig, richtig, Cicero.
Ja, ja.
Und wie du sagst, also die Griechen, die sich im Grunde in dem Versuch, sich ästhetisch der Idealität der Gottheiten anzunähern, eine ideale, exzellente Menschlichkeit entwerfen und menschliche Gestalt entwerfen. Genau.
Eben auch, um sich über das Grauen des Lebens hinwegzuhelfen, haben wir schon gesagt, und über die Tristesse, die es ja auch haben kann, und eben als Gegenentwurf zu dem ganzen Leid, das im Dasein mitschwingt. Ja. Aber psychologisch steckt natürlich auch noch was anderes dahinter. Also eine Gesellschaft entwirft, warum entwirft sie Idealbilder? Ja, um sich zu schmücken, natürlich einmal, einfach für den, weil es so eine Art Selbstwert des Ästhetischen gibt, um sich selber aufzuwerten und auch um sich zu transzendieren, also irgendwie über diese immanente Ebene hinaus zu gelangen. Wenn man jetzt aber sagt, im Altertum waren das Götterstatuen, das heißt, sie standen eigentlich auch erstmal immer im Dienst der Religion, also alles Ästhetische war immer, kam überhaupt nur zur Anwendung in der Gestaltung des Religiösen, des Überirdischen.
Ja, ja, das also, ist natürlich interessant, ja. Ne? Musste sich das Ästhetische überhaupt erst in der Renaissance, in der Neuzeit lossagen, um was Eigenständiges neben...
Genau, das ist ja immer so die Schnittstelle richtig. Also in der Renaissance sagt man dann, wird die Kunst eben frei in dem Sinne, dass sie nicht mehr im Dienst steht von Kirche, Politik oder einem sonstigen System, dass es irgendwie ihm vorschreiben würde, was es tun, was es lassen soll. Und in der... Also dann könnte man sagen, Götterstatuen sind eine vormoderne Werbung für die Ideale einer Kultur. Ja? Ja. Und sie verkörpern eben eine Kultur und auch das Ideal dieser Kultur. Und dann kommt man aber eben in der Moderne doch dahin, dass man sagt, ja gut, also die Models, die heute auf dem Laufsteg rumlaufen, die stehen ja nicht mehr im Dienst irgendeines höheren Wertes. Ja, also sei der religiös, sei der wirtschaftlich oder so, also wirtschaftlich ja schon eher, sei der oder kulturell oder was auch immer, ja. Sondern da sagt man auch oft immer, ja, das ist eben der Eigenwert des Schönen, schon mehr so auch in Richtung Nietzsche, wo so ein La Polar-Ding sich anmeldet mit, also das ist ja nicht Nietzsche, aber dieses nur als ästhetisches Phänomen ist das Leben in alle Zeit gerechtfertigt. Ja. Also dass das Schöne selbst eigentlich so zum Angelpunkt wird und zum Zielpunkt. Ja.
Und Schmuck für die Gesellschaft, hast du eben gesagt, so ungefähr. Ne? Die Gesellschaft entwirft etwas.
Vormoderne Werbung für die Ideale, ja. Eine Art Schmuck, genau.
Ja, man könnte natürlich schon relativ einfach jetzt sagen, dass das Model, was für Luxusmarken Werbung macht, steht im Dienste eines ganz großen Herren dieses globalen Kapitals.
Ja, genau. Richtig, richtig. Also man kommt natürlich dann schnell, wenn man jetzt...
Dann hätte sich eben das Prinzip nicht geändert, dann wären wir mit den Werten, die da dann sich schmücken, nicht einverstanden. Mhm. Aber der Grundmechanismus wäre vielleicht noch intakt. Ich wollte nochmal kurz einhaken, da als du gesagt hast, dass es um Verkörperung geht, also auch in der Antike werden, wie hast du gesagt, das Absolute wird verkörpert.
Wäre jetzt eher Hegel, aber das hätte ich auch sagen können.
Das hätte auch gut von dir sein können. Und das scheint mir nochmal spannend, weil wir haben ja die Kunst die Form des Torsos. Ja? Der Torso ist ja nur der Oberkörper.
Richtig.
Sehe ich richtig, ne?
Richtig, richtig.
Und diese Verkörperung war im Altertum...
Ist eben nicht der Unterkörper.
Völlig richtig. Ist aber auch nicht das Gesicht, ja? Also wir haben den, wir haben ja sozusagen die, das abgeschnitten. Warum?
Ja, warum?
Ja. Ja. Also ich glaube eben, weil die Griechen vielleicht auch in ihren Darstellungen der Mythologie und dann eben auch der Götter,
ja,
vor allem, also nochmal grundsätzlich andere Werte, menschliche Werte und Qualitäten idealisieren und darstellen wollten, als dann später. Und das war zunächst mal die Exzellenz der obersten möglichen Leistungsfähigkeit und Kraft und Stärke des Körpers. Mhm. Das schöne Gesicht war gesetzt, also das war klar, dass man jetzt nicht dann ganz hässlich sein konnte, aber es ging nicht so stark um diesen Ausdruck vielleicht. Und die Frage ist, wann und warum der irgendwann dann aber wichtiger geworden ist. Dann, also wenn wir jetzt mal an Michelangelos David denken zum Beispiel, da habe ich natürlich direkt zu dem Körper, der ist idealisiert, da habe ich viel mehr Ausdruck, der sich in aller Regel eben nicht ganz ohne Gesicht vermitteln lässt. Also wenn ich jetzt den Lessingstand, das Spielbein des David habe, aber nur als Torso, also oben, also ohne Kopf, dann kann ich nicht diese Leichtigkeit, diese Siegesgewissheit.
Ja, finde ich einen guten Punkt und eine ästhetisch auch sinnvolle Bemerkung. Natürlich ist, sage ich mal, eine übersteigert idealisierte Gestalt nicht wirklich individuationsfähig. Ja? Also die Geburt des Individuums, die verknüpft man ja am ehesten, glaube ich, auch mit der Renaissance jetzt kunstgeschichtlich. Davor hat man eben auch eher den Idealtypus gemalt. Ja? Und da ging es nicht darum, das einzelne Individuum auszudrücken.
Und um meine These dann einfach noch gerade weiterzuführen, sind wir heute im Zeitalter der Optimierung und der Fitmachung des Körpers.
Ja.
Werden wir da wieder archaischer gerade, also in diesem ziemlich griechischen Sinne, wo vielleicht das Individuum noch nicht das Entscheidende war, sondern und auch nicht Schönheit, sondern weil Schönheit sich über über den Ausdruck des Gesichts vermittelt und auch Qualitäten erst vermitteln kann, die man mit Schönheit dann assoziiert, also zum Beispiel Gelassenheit oder Stolz oder was auch immer. Ja. Ob das schlecht oder gut ist, können wir ja noch dahingestellt lassen. Aber das wäre also so eine gewisse, nicht direkt komplett abgewertete dann, aber so eine gewisse Verrohung wieder, die vor das Individuum in Sachen Schönheit zurückgeht und sagt, du mach dir mal nicht so den Kopf, wenn du jetzt eine Hackfresse hast, dann ist das eben so. Du kannst aber noch durchaus an der Schönheit teilhaben, wenn du Stärke und Kraft verkörperst und so weiter. Und wenn wir jetzt uns online mal umschauen mit all dem Coaching und so weiter, dann sind das ja, wir sprechen jetzt auch als Männer, sind das ja auch genau die Männlichkeitsideale, die eigentlich gerade wieder zurückkehren. In einer Form, die natürlich geschmackloser ist als jetzt das, was sich uns vermittelt, wenn wir zurückdenken an starke griechische Darstellungen von Diskuswerfern oder so, ne, oder Ringern.
Also worüber wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, ist natürlich, welche Wirkungen, Folgeerscheinungen das nach sich zieht, auch dass so ein Schönheitsideal allgemein verhängt wird über die Gesellschaft regelrecht, wie eine Strafe schon.
Wie eine Strafe, ja. Das ist eine große Kollektivstrafe.
Ja, eine Kollektivstrafe, weil sich dann alle eben daran messen müssen und eben der Großteil meint, dem nicht gerecht zu werden und deswegen dann unter Bulimie leidet oder sonst etwas. Ja, also das ist ja der Modelbranche oft zum Vorwurf gemacht worden, dass das eben die jungen Mädchen verrückt macht.
Ja.
Und was für ein unglaublicher Aufwand heutzutage betrieben wird. Also denken wir an die ganzen Schönheits-OPs, die ja mittlerweile so in Amerika nach dem College eigentlich so fast schon selbstverständlich sind, dass man sowas geschenkt bekommt von seinen Eltern.
Sogar auch gerade schon bei sehr jungen Stars. Ja. Also die sind schon berühmt geworden, weil sie bestimmte darstellerische Qualitäten, aber meistens auch eine große Attraktivität mitgebracht haben.
Ja, ja.
Und trotzdem ist das schon Routine, wenn die dann berühmt sind, dass sie sich...
Die werden immer jünger, also manche machen das schon im Bauch dann, ne, von der Mutter, dass sie sich operieren lassen. Nee, Quatsch.
Ja, das ist Quatsch. Danke für den Hinweis.
Ja. Aber klar, also jetzt nochmal gerade, wenn man auch mal so einen marxistischen Impuls geben möchte, kann man natürlich sagen, wenn eben das Model gar nicht mehr jetzt für, oder diese Schönheit des Models gar nicht mehr für irgendeinen Wert auftritt, sondern für den Wert des Schönen selbst, dann könnte man natürlich auch schnell dahin kommen, naja gut, das ist natürlich einfach nur eine Folie, eine Klarsichtfolie für das Produkt. Ja? Ja. Also es ist ein Werbemittel und wird damit eben auch selbst zum Mittel gemacht. Mhm. Ne? Und so eine Art wunderschöne lebende Konservendose. Ja? Mhm.
Also das ist natürlich immer der Widerspruch, aus dem aber natürlich eine große Anziehungskraft hervorgeht, wenn ich ein Individuum dahinstelle, was jetzt aber ein Produkt und dann auch noch für alle, die sich das Produkt leisten können, bewerben soll. Ne? Das ist ja gerade dieser große Widerspruch zwischen Individuum und Masse, der eine Attraktivität generiert. Und umso erstaunlicher eben, dass man dann, als es wirklich losging mit diesem Model-Phänomen in der Mode, diese großen starähnlichen Individuen präsentiert hat. Und dann war eben, was dieses Individuum trug, das war für alle attraktiv als Konsumobjekt. Genau. Und heute, ich glaube, da gibt es so ein bisschen Entwicklung weg von, dass man ein fragmentierterer Körper kann, also ich denke jetzt an Bilder, wo man wirklich nur ein Torso sieht und aber eben dann zum Beispiel noch eine Unterhose. Ja. Und der Torso ist natürlich ein trainierter Frauenkörper oder wie auch immer. Und dann immer jung. Also wir müssen auch darüber sprechen. Schönheit ist vielleicht unwichtiger, aber Jugend ist vielleicht noch viel wichtiger, als es irgendwann mal war. Und dann habe ich da also gar kein Individuum. Dann denke ich nicht, oh, ich will dieselbe Unterhose wie Marlon Brando oder so.
Klar, diese Art von Werbung gibt es, aber es gibt natürlich auch die Werbung, wo die glückliche Familie gezeigt wird mit allen Beteiligten und dann denkt man, dann soll ja irgendwie auch in den ganzen Magazinen über Stars und so soll doch irgendwie dem Leser immer suggeriert werden, ja, das Leben wolltest du doch eigentlich auch immer führen oder so würdest du doch gerne eigentlich auch leben, ne, in diesem Art von Paradieszustand.
So sollst du leben, du Arschloch.
Genau, und dass das eine unglaublich mächtige Waffe ist, also dass man die Produkte einfach dann zeigt, wie sie von diesen Schönheiten getragen werden und so. Das haben natürlich irgendwie alle Kapitalisten verstanden und machen sich das zunutze. Ne? Das ist, denke ich, auch kein Hexenwerk.
Legen wir eine kurze Pause ein und gehen in die metaphysische Apotheke.
So, machen wir's.
Es bleibt ja so, egal worüber wir sprechen, auch wenn wir nicht gerade bei Lachen und Schmelzen sind, die Katastrophe ist Dauerpräsenz.
Sie naht.
Schwebt über uns, auch über jedem noch so trainierten Torso. Ja. Niemand wird sich retten können, wenn sie eintritt.
Die Klimakatastrophe.
Oder kommt sie vielleicht ganz langsam?
Ja.
Schleicht sie sich von hinten ran? Auf jeden Fall sind das auch Fragen, die unseren Patienten umtreiben.
Guten Tag. Ich suche seit Jahren für meine Frau und mich ein bewährtes Mittel gegen Katastrophenangst. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen?
Ja, hallo, gegen Kastrationsangst hätten wir zum Beispiel...
Katastrophenangst.
Oh, entschuldigen Sie. Natürlich haben wir auch etwas gegen Katastrophenangst. Ein Mittel übrigens enthält es einen verwandten Wirkstoff wie das Mittel gegen Kastrationsangst.
So, so.
Wenn ich noch kurz fragen darf, mich wundert jetzt, Sie sind seit Jahren auf der Suche und haben noch kein Mittel gefunden?
Richtig, sonst wäre ich ja auch nicht hier, ne?
Schrecklich. Ja, gut, dass Sie hier sind. Also, in Zeiten der prämetaphysischen Medizin hätte man legal oder illegal eine benebelnde Droge verschrieben, die den Ängsten ihre Wucht nimmt, indem sie die Transmitter für die angststeigenden Hormone besetzt.
Aber dann würden Sie mich ja drogenabhängig machen.
Richtig. Deswegen sagte ich ja, prämetaphysische Zeiten der Medizin. Mittlerweile können wir ja Medikamente herstellen, die nicht nur das Körperliche heilen, indem sie auf physischer Ebene wirken, sondern wir können den Körper durch den Geist heilen, indem wir den Geist nämlich ansprechen, penetrieren und in Harmonie versetzen. Und das nicht durch unendliche Therapiesitzungen, jahrelanges um sich selbst rotieren, sondern durch die bloße Einnahme von Lutsch- und Kautabletten.
Das ist ja schön und das weiß ich auch, denn sonst wäre ich auch nicht hier.
Vollkommen richtig. Ich wollte das an der Stelle nur betonen, weil das so unglaublich fortschrittlich ist.
Ja, nun, welchen Segen des Fortschritts haben Sie denn im Angebot für jemanden, der ernsthaft von Kastrationsangst geplagt ist? Katastrophenangst, jetzt rede ich Ihnen schon nach. Mhm.
Ja, also da hätten wir eine ganze Reihe von Mittelchen, die alle einen anderen Schwerpunkt setzen. Die Katastrophenangst ist im Grunde eine psychophysische Deformierung des Bewusstseins. Das Bewusstsein verformt sich mehr und mehr zu einer Sackgasse. Es gibt kaum Gedanken und Empfindungen, die nicht sackgassenartig den Tod oder das Ende von irgendetwas verkünden. Vergleichbar einer Depression oder eben ihrer Kastrationsangst.
Ich habe keine Kastrationsangst. Aber in der Beschreibung der Sackgasse finde ich mich wieder.
Ja, vielleicht ja auch nur ein ganz kleines bisschen Kastrationsangst. Aber das soll nun zur Beschreibung des Symptoms reichen. Nun sind Sie gefragt. Unsere metaphysische Apotheke vertritt nämlich im Gegensatz zu den staatlich organisierten metaphysischen Apotheken keinen dogmatischen Ansatz, sondern einen existenzialistischen. Das heißt im Klartext, Sie müssen sich für eine Behandlungsweise des Symptoms entscheiden.
Ich verstehe. Nun, was steht denn eigentlich zur Wahl?
Ja, bevor ich Ihnen das sage, ist es ganz wichtig, dass Sie sich nicht für Ihre Katastrophenangst schämen. Das ist unserem Verständnis zufolge ein erster und wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Heilung.
Ich schäme mich nicht für diese Angst. Ich finde sie angesichts der Weltlage sogar ziemlich nachvollziehbar.
Gut, sehr gut. Sie müssen sich auch nicht für Ihre Kastrationsangst schämen.
Aber ich habe doch gar keine...
Nun gut, zur Wahl also. Wir haben da folgende Angebote. Sie können Ihren Handlungswillen mit diesem Nahrungsergänzungsmittel stärken. Das lässt Sie mehr mit Ihren unmittelbaren Handlungen verschmelzen und nicht so schnell ins Grübeln und Nachdenken kommen. Sie handeln dann entschlossen und ohne zu zögern.
Aha.
Banker und Geschäftsleute schütten das morgens gerne in ihren Kaffee. Der Vorteil für Sie wäre, wenn Sie nicht so viel Zeit in Ihren Gedanken verbringen, dann kann sich die Katastrophe auch nicht so dramatisch vor Ihrem inneren Auge aufbauen. Verstehen Sie?
Mhm, ja. Und was gibt es noch?
Ich könnte Ihnen auch Augenblickstropfen besorgen. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ihre Wahrnehmungssinne werden geschärft für den Eindruck des Hier und Jetzt. Ihr Bewusstsein wird auf die kurze vergängliche Dauer eines Augenblicks geeicht. Eine angenehme Nebenwirkung dieses Mittels ist, dass Sie den Augenblick leichter genießen können, weil er Ihnen so intensiv in Erscheinung tritt.
Nun, das klingt mir nach einer gut verpackten Partydroge.
Ja, das meinen viele. Die Tropfen sind aber legal. Wir können aber auch ganz anders. Wir penetrieren und massieren Ihren Möglichkeitssinn mit den Possibility-Pillen davor. Es gibt auch die Possibility-Pille danach, aber das kommt bei Ihnen nicht in Frage.
Aha, welche Wirkung haben diese Pillen davor?
Sie lockern Ihren Möglichkeitssinn auf. Katastrophenangst gleicht einer Versteinerung des Wirklichkeitssinns. Wie Beutetiere verfallen wir in eine Art Schockstarre, aus der wir uns nur schwer befreien können.
Ja, also absolut. Meine Zukunft gleicht einem schwarzen Block.
Hm. Oh, ja, der schwarze Block. Sie sind wirklich in einem fortgeschrittenen Stadium dieser Erkrankung. Und es ist wirklich gut, dass Sie heute zu mir gekommen sind.
Was wollen Sie denn dann mit dem schwarzen Block machen?
Den zerschießen wir mit einem Aufgebot von Möglichkeiten, wie es in Zukunft bei Ihnen auch ganz anders aussehen könnte. Wir versetzen Ihnen eine ordentliche Dosis Konjunktiv 2. Dass die Zukunft determiniert ist, wird Ihnen dann vollkommen borniert vorkommen. Sie werden einen ganzen Fächer von möglichen Zukünften in Ihrem Bewusstsein präsent haben.
Hier kommt es wahrscheinlich auf die richtige Dosis an, ne?
Vollkommen richtig. Immer. Eine zu hohe Dosis macht Sie zu einem Luftikus. Sie schweben dann in einer Wolke von Möglichkeiten und sind bald ebenso handlungsunfähig, wie Sie es jetzt sind. Außerdem werden die Möglichkeiten, die Ihr Bewusstsein Ihnen vorspiegelt, wirklichkeitsferner, wenn die Dosis zu stark ist. Sie könnten es dann in Erwägung ziehen, Ihren Hund zu heiraten oder durch die Ohren einzuatmen.
Nee, das lassen wir besser.
Ja, also wenn das für Sie auch nicht in Frage kommt, hätte ich noch ein letztes Mittel in petto. Man kann die Katastrophenangst nämlich noch anders behandeln. Alle Mittel, die ich Ihnen bisher genannt habe, sind methodisch darauf gerichtet, das Bewusstsein vor der Katastrophe positiv zu beeinflussen.
Sie meinen, es ginge auch im Nachhinein?
Ja, ungefähr. Sie können einen der ältesten Gedanken in Stellung bringen, um die Katastrophe in ihrer vorhergehenden psychischen Belastung abzumildern. Dieser Gedanke kommt vor allen Dingen bei Hegel und Nietzsche vor.
Und wie lautet er?
Ganz einfach. Das Ende ist nicht das Ende von allem, sondern zugleich der Anfang eines Neuen. Es ist keine letzte Station des Lebens, sondern eine Durchgangsstation, in der sich der Geist gewissermaßen häutet, seine verschrumpelten Ansichten und Ängste abwirft um dem Leben wiedergeschenkt zu werden.
Ja, das klingt auch hervorragend.
Das würde bestimmt auch für die Kastrationsangst sehr günstig
sein. Ich habe keine Kastrationsängste.
Ist ja gut. Also, dann gebe ich in diese 20er-Packung postkatastrophische Lutschtabletten mit. Sie bewirken, dass sich Ihr Bewusstsein nach und nach von einer präkatastrophischen Panik in eine postkatastrophische Gelassenheit verschiebt. Sie leben dann gefühlt nach der Katastrophe und dass Sie leben, wird Ihnen täglich wie ein Beweis für die Nichtigkeit der Katastrophe vorkommen.
Ja, wunderbar. Dann nehme ich gleich 2 Packungen mit, eine für meine Frau und eine für mich. Und diese Augenblickstropfen werde ich mal für mich ausprobieren. Mhm. Ich habe nämlich schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass mir die besten Augenblicke im Leben entgehen.
So geht es ganz vielen unserer Kunden. Und die Augenblickstropfen sind wirklich ein unbedenkliches Mittel zur Steigerung der Lebensfreude. Gut, dann packe ich Ihnen alles mal ein. Brauchen Sie eine Tüte?
Ja, ich nehme eine Tüte, ja, danke. Sie zahlen mit Karte.
Ja, sehr schön. Die Kasse ist gleich hier vorne bei meiner Kollegin. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ich danke Ihnen, auf Wiedersehen.
Und damit sind wir wieder zurück, diesmal ohne künstliche Einleitung. Wir sind einfach direkt wieder da.
Wir sind Natur.
Wir sind Natur, wir sind immer noch im Thema und wir erweitern es jetzt, ja?
Richtig.
Da lass uns doch als Philosophen einmal die Begriffsklärung antreten und uns fragen, was ist überhaupt Narzissmus?
Aber warum kommen wir auf Narzissmus? Das würde ich doch vielleicht gerade noch den Zwischenschritt machen. Ja. Also wir haben den Verdacht, dass diese Models und diese DJs, dass die Kultur, in der die leben und auch die Kultur, die die hervorbringen, dass die narzisstische Tendenzen hat, richtig?
Das ist richtig, dass die beiden sozusagen Abziehbilder einer narzisstischen Gesellschaft.
Also wenn ich mir jetzt den jungen misanthropischen Jakob Scheich vorstelle, ja, wie der da bei Armani über dem Laufsteg unterwegs ist, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn da so viele Blicke auf mich gerichtet sind und ich da irgendwie zu einem der berühmtesten Modedesigner des Jahrhunderts irgendwie bei dem auflaufen darf.
Riesenarschloch.
Dass ich dann natürlich mir was einbilde auf mich selbst und irgendwie was auf mich halte. Ne?
Das ist ein hervorragender Einstieg, Bruno, weil du damit natürlich ein Missverständnis des Narzissmus reproduzierst, ja, was wir gleich ausräumen wollen, als wäre Narzissmus sozusagen einfach nur das überfütterte Ego.
Ja.
Dem ist nicht so, aber trotzdem danke für den Brückenschlag.
Ja, ich würde natürlich sagen, das gibt's auch. Es gibt nur sehr viele verschiedene Typen von Narzissmus. Da können wir ja vielleicht gleich differenzieren.
Das ist auch richtig.
Es gibt den prahlerischen Narzissten à la Trump, ja, der sein Selbst regelrecht aufblasen muss in jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und es gibt denjenigen, der sich gerade in seiner Minderwertigkeit ständig zum Thema macht und dadurch auch die ganze Zeit um sich selbst kreist. Ja. Psychologe hat das, glaube ich, den Unterschied Größen selbst und Größen klein genannt. Ja. Also es gibt den größten Selbstnarzissen und das größten kleinen Narzissmus-Syndrom.
Sehr scharfsinnig.
Ja,
da würde ich auch mitgehen. Das Kreisen um sich selbst ist ja nun eine allgemein neurotische Qualität. Also man kann auch nicht narzisstisch um sich selbst kreisen. Ne?
Ja.
Aber das eignet sicherlich dann auch einigen. Fangen wir doch vielleicht mal ganz am Anfang an mit dem Mythos des Narziss.
Ja, vielleicht machen wir es genau so, weil dann kommen wir auch auf das, was ich glaube, dass das verbindende Stück ist zwischen diesen beiden Subformen des Narzissmus.
Ja. Zur Psychoanalyse kommen wir ja natürlich auch noch.
Ja, wie immer.
Was widerfährt dem Narziss? Seine Eltern sterben früh, ja, oder er verliert sie?
Das hast du immer hinzugedichtet. Das wird bei Ovid gar nicht gesagt. Also der Flussgott Cephissus zeugt mit der Nymphe Liriope, den Narziss, und von denen ist dann nicht weiter die Rede.
Genau, von denen ist...
Das heißt aber nicht, dass sie tot sind.
Ja, sie sind sozusagen nicht greifbar. Das ist ja gerade in der Gestalt des Flussgottes ganz gut angelegt.
Regelrecht verkörpert die Ungreifbarkeit.
An dem kann ich mich als junger Mann nicht so recht reiben und der ist kein Gegenüber, in dem ich mich...
Erzählen wir zuerst die Geschichte und dann die Deutung, ja?
Gut. Die Geschichte ist, dass sich eine Nymphe in ihn verliebt, ja? Ist das richtig?
Also er ist mit 16 Jahren schon ein Topmodel, ja?
Er ist zunächst mal
Topmodel. Und es heißt dann aber auch eben gleich, dass er eben alle verstößt und Jünglinge wie Jungfrauen sich entzieht. Bei Ovid steht dann da nach vossischer Übersetzung, nach der zitieren wir hier. Aber es war so grausam der Stolz bei der blühenden Schönheit. Keiner rührete jenen der Jünglinge, keine der Jungfrauen. Also er ist sich zu schön, wie man auch sagt, ne?
Ja, da ist eben schon was drin. Da muss ich aber direkt die Weichen stellen, dass wir hier deutungsoffen bleiben. Mhm. Weil so ist der Mythos, der vielleicht noch häufiger rezipiert wurde als der Orpheus-Mythos.
Ja.
Eigentlich immer gedeutet worden, und ich will nicht sagen, dass die Deutung illegitim ist, aber sie ist vielleicht zu einseitig, dass nämlich dem Narziss sozusagen die Tatsache, dass er bestimmte Beziehungen nicht eingehen will, zu seinem Nachteil ausgelegt wird. Also daran wird dann sozusagen der Narzissmus, der dann in irgendeiner Form eigentlich doch meistens auch eine Pathologie meint, also der wird schon mal ausgefüllt durch diesen Charakterzug. Da ist jemand, der sich selbst so toll findet, dass er gar nicht bereit ist, davon auch was hinzugeben oder wegzugeben. Und an der Deutung stört mich vor allem, dass das so klingt, als müsste er das doch. Wenn sich doch jemand da in ihn verliebt, dann ist es auch total egoistisch von dem Arsch.
Du sprichst jetzt, also deine Sprecherposition ist jetzt die von Narziss, wohlgemerkt.
Ja, absolut. Also ich möchte hier, was den Mythos angeht, Narziss, ja. Was heißt entschuldigen?
Model wirft sich in die Bresche für Narziss.
Ja, richtig. Denn also das ist hochinteressant, dass wir ja auch ausgerechnet beim Narziss haben wir ja eine männliche Figur, ja. Mich würde das mal interessieren, ob man heute noch diese Deutung so wiederholen würde, ständig, wenn es eine Frau ist. Stell dir eine schöne junge Frau vor, alle möglichen Männer oder vielleicht auch die eine oder andere Frau verlieben sich in sie. Und sie möchte diese Beziehung aber nicht eingehen, denn letzten Endes geht es ihr auch nicht gut. Sie sucht in ihrem eigenen Spiegelbild irgendetwas, zum Beispiel blickt sie ins Wasser, weil sie ihren Vater nicht kennengelernt hat, der da sich irgendwo als aufgelöste Gestalt nur vielleicht befindet. Und sie ist noch gar nicht an dem Punkt, wo sie reif sagen könnte, ich möchte eine Liebesbeziehung und deswegen gebe ich mich jetzt auch dem und dem Verehrer hin oder dem und der Verehrerin. Ich glaube, das würde es heute erschweren, diese Deutung zu reproduzieren. Ja, die hier einfach total eingebildet und dabei wurde die doch so umworben, da hätte die sich doch auch mal hingeben können und so. Also das wirkt dann direkt, finde ich, ein bisschen merkwürdig, wenn man das versucht, so negativ auszulegen.
Also genau das passiert ja eben auch in der Geschichte, weil das Schlimmste, was man ja Menschen antun kann oder das, was sie am meisten kränkt, ist, wenn man ihnen ihr Begehren entgilt. Ja? Ja. Also wenn man ihre Liebe zurückstößt und die Gegenliebe verweigert. Und es gab natürlich viele Anwärter, unter ihnen aber eben die Nymphe Echo, die von
die Inera auch etwas sehr Flüchtiges schon hat in ihrer Figur angelegt, ja. Also der Narziss hat das Pech, dass er da immer wieder auf Gestalten trifft oder von Gestalten abstammt, die nicht so ganz.
Ja. Ich bin immer bei den Römischen nie so ganz fest. Hera. Also im römischen Götterhimmel Juno, im griechischen Hera, also Zeus Gemahlin, hat mal wieder davon Wind mitbekommen. Also in jeder Geschichte, in jedem Mythos ist ja auch immer die sind auch immer die Affären von Zeus verflochten. Und er treibt es ganz gerne mit den Nymphen, sind ja enorm schöne leibliche, irdische Wesen. Ja, Juno wittert das und begibt sich dann eben auf die Suche nach ihm, wird aber hingehalten von Echo, die nämlich sie ganz geschickt ins Gespräch verwickelt und dann dafür sorgt, dass sie einmal eben ihre Freundinnen, die Nymphen, sie ist ja selber eine Nymphe, deckt und Zeus entfliehen kann. Das kriegt dann wiederum Juno auch raus und dann bestraft sie Echo und zwar damit, so heißt es hier bei Ovid, dieser Zunge Gewalt, die mich belastete, sprach sie, soll dir gering hinfort und kurz der Stimme Gebrauch sein. Also, sie kann nur noch Worte wiedergeben und verdoppeln, nicht mehr selber sprechen und ist damit nicht mehr fähig, Juno zu binden im Gespräch. Ja? Mhm. Und sie verliebt sich in Narziss. Mhm.
Sie folgt ihm auf Schritt und Tritt.
Genau, und dann ergibt sich eine Möglichkeit, wo sie sich ihm zeigen kann. Und es kommt dann zu einem fast komischen Gespräch eben. Mhm. Narziss ruft nach ihr und sie kann eben nur dann ein Echo sein und wiederholen, was er sagt. Ja. Und als er sie dann herausfordert, sich zu zeigen, vereinigt uns, denkt sie, ah, mein Stichwort ist gefallen, er will mich. Vereinigt uns, sagt sie dann selbst, uns vereinigt, wiederholt sie, tritt dann aus den Büschen, aus den Sträuchern und zeigt sich ihm und begehrt ihn und will zu ihm und dann sagt er, geh weg, du Scheusal.
Also sie will ihm an die Wäsche.
Sie will ihm an die Wäsche.
Obwohl sie irgendwie ja jetzt nicht so einen attraktiven Auftritt macht, wahrscheinlich eher ein bisschen debil wirkt, wenn sie da nur wenige Worte stammeln kann und eigentlich auch nicht wirklich sagen kann, was sie jetzt will oder warum sie ihn will, ne? Und aus der Perspektive gar keine so unsinnige Entscheidung vom Narziss, dieses Liebesangebot abzuweisen.
Also ich sehe schon, Narziss ist bei dir in Therapie und ist dein Patient, ne?
Narziss in meiner Deutung teilt eben ein tragisches Schicksal. Mhm. Das ist also irgendwie, ist er mit dieser Schönheit gesegnet, vielleicht aber auch ein bisschen verflucht. Denn was soll er mit ihr anfangen, wenn er nicht richtig reifen konnte, er selbst werden konnte, ohne diesen Kontakt, ohne diesen ersten metaphorischen Spiegel, den die Augen der Eltern ihm hätten bieten müssen, aber nicht konnten. Also er ist sozusagen das verdammt dazu tragisch.
Ist die psychoanalytische Deutung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber zuvor
Moment, also sich er ist verdammt sozusagen dazu, sich zu behelfen mit diesem Spiegelbild, was ihm da im Wasser zur Verfügung steht. Er sieht natürlich sich da drin, er sucht aber vielleicht was anderes. Also dieses selbstverliebte, neurotische Kreisen um sich selbst, was da reingelesen wurde, könnte man ein bisschen anders auch deuten. Mhm. Und es wird ihm ja sogar zum Verhängnis. Und dann in dieser hergebrachten Deutung von dem selbstverliebten Narziss, der brüsk da die nette Nympho abweist und so weiter, geschieht ihm das am Ende sogar noch ganz recht, dass er da absäuft. Mhm. Aber es ist natürlich eigentlich ein tragisches Schicksal. Der bleibt alleine, der kann noch nicht den Weg zu den anderen finden, weil er den Weg zu sich selbst noch nicht finden konnte. Und auf dieser verzweifelten Suche säuft er auch noch ab.
So, der Schmerz der Verweigerung und der Zurückweisung lässt vor lauter Trauer Echo zu Stein verwandeln und sie hält sich dann nur noch in Grotten auf. Also ihre Knochen werden zu Felsen und sie gibt dann eben nur noch, wie wir das vom Echo eben kennen, das sind dann die ideologischen Erklärungen, die ja auch immer in diese Geschichten gestreut werden, gibt nur noch das gesprochene Wort zurück, kann es nicht selbst sprechen. Und die Rolle von Echo will ich gleich auch nochmal gedeutet wissen. Zumindest jetzt aber das erstmal an erster Stelle, dass dann einer, der auch zurückgewiesen wurde, mit voller Verachtung spricht, so lieb er denn selbst, also so sagt er dann über Narziss und verflucht ihn und sagt dann noch, so wird er nicht froh des Geliebten. Mhm. Und das Gebet erhöht Nemesis, die Göttin der Gerechtigkeit, die rhamnusische Göttin, wie es bei Ovid heißt. Mhm. Nun trägt sich das eben zu. Narziss verliebt sich in sich selber. Und das macht er an einer Quelle, wo er eben sein Spiegelbild in einem Teich dann erblickt. Und so kommt es eben zu dieser ganz berühmten Szene, die ja oft gemalt worden ist, in allen Epochen wahrscheinlich. Und es heißt dann da an der berühmten Stelle bei Ovid auch, die habe ich nochmal rausgeschrieben, sich verlanget der Tor und der Lobende ist der Gelobte. Suchend wird er gesucht und zugleich entflammt er und brennt er. Oftmals naht er umsonst dem täuschenden Borne mit Küssen, oftmals mitten hinein den gesehenen Hals zu umfangen, tauchte er die Arm in die Quell und haschte sich nicht in dem Quelle. Was ihm erscheint, unkundig entlodert er von der Erscheinung und derselbige Wahn, der sie anlockt, täuschet die Augen. Was leichtgläubiger fängst du umsonst ein entfliehendes Gleichnis? Mhm. Ja, und dann, das ist jetzt noch aus der Erzählerperspektive, kommt Narziss irgendwann selbst drauf und spricht, du bist ich. Nun merk ich, und nicht mehr täuscht mich mein Bildnis, Liebe verzehrt mich zu mir, und die Glut, die ich gebe, die nehm ich. Was denn tun? Flehen oder erfleht sein? Was denn erflehen? Was ich begehr, ist bei mir. Zum Darbenden macht mich der Reichtum. Oh, wie möchte ich so gern vom eigenen Leibe mich sondern. Also, und das trifft doch jetzt, finde ich, auch die Sache ganz gut. Zum Darbenden macht mich der Reichtum. Also da dachte ich dann schon an das Model.
Ja, ganz, das ist eine andere Deutungsrichtung. Also auf jeden Fall kann man ja nochmal zusammenfassen. Ziemlich komplexes, aber auch verzweifeltes Selbstverhältnis, in dem der Gute sich da befindet. Und eben auf der Suche, ne? auf der Suche nach was. Und ich würde da sogar, würdest du eigentlich, wir sind beide Models und DJs, würdest du auch sagen, würdest du mitgehen, wir sind beide auch narzisstisch?
Oder ich würde da ja mit Derrida sagen, dass jeder Mensch seinen persönlichen Narzissmus hat und dass der eben auf verschiedene Art und Weise durchgespielt werden muss.
Jetzt dazu Derrida zieht die
Narzissmus. Also ja, nein, er macht da wirklich an einer Stelle so ein großes Ding draus, glaube ich. Also dass der Narzissmus, also das war wirklich ein narzisstischer Typ, glaube ich. So stark ist er bei mir nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Narzissmus eine permanente Möglichkeit des Selbst ist. Mhm.
Ja. Und das ja vielleicht auch gar nicht zu Unrecht. Also um dann vielleicht voranzuschreiten und ein bisschen Begriffsentmystifizierung zu betreiben. Ja. Dafür ist die Psychoanalyse immer gut, die sich den Mythen bedient, um dann aber analytisch doch das ein oder andere mal zu zersetzen. Und möchte einfach noch kurz zitieren. Ich habe mir einfach mal hier das Lexikon Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse gegriffen, worauf meine Narzissdeutung beruht, ist eben das, was ihm versagt blieb, dass das Selbstgefühl aufgebaut wird in den komplexen emotionalen Interaktionen mit der Mutter, das kann bestimmt auch der Vater sein, wobei deren, in Anführungszeichen, Spiegelung, Heinz Kohuts, der auch wichtig war für die Weiterentwicklung des Narzissmusbegriffs in der Psychoanalyse, Kohuts Glanz im Auge der Mutter dem Kind seine ersten Selbstwahrnehmungen vermittelt. Also was du eben noch vorgelesen hast, diese Realisation von Narziss, der sehr lange braucht, um sich selbst in seinem Spiegelbild zu erkennen, das ist, zeigt nochmal genau, der muss da eine Entwicklung nachvollziehen, die eigentlich sehr elementar und sehr primär ist.
An einer primären Beziehungsperson hätte eigentlich geschehen und ablaufen müssen. Ne?
Genau, also im Auge der Mutter kenne ich sozusagen.
Und deswegen muss ich das in meinem eigenen Auge im Spiegelbild dann machen.
Dass ich bin, genau. Wenn man das so nachholen muss, dann ist es, wie gesagt, ein sehr, sehr verzweifeltes und kompliziertes Selbstverhältnis. Und ja, Heinz Kohut, also einer der Psychoanalytiker seines Zeichens, sogar geboren in Wien, dann aber nicht in Wien geblieben, sondern emigriert und Chicago, 1981 verstorben, der zum Narzissmus gearbeitet hat. Und dort bei ihm finden wir auch eben eine Unterscheidung erstmal zwischen einem gesunden Narzissmus, wo sozusagen Selbstliebe als in einem bestimmten Quantum zu einem stabilen Selbst gehört, auch lebensfähigen Selbst gehört.
Also wie oft wird das ja auch gepredigt, ne? Also wenn du das Lieben lernen willst, musst du erstmal lernen, dich selbst zu lieben.
Ja, ja, das wird immer noch oft auch natürlich in diesen christlichen Kontext.
Ja, das müssen wir jetzt nämlich auch noch alles kritisieren, sonst werden wir gar nicht mehr
fertig. Müssen wir nicht kritisieren, darf ja auch da was Richtiges gestanden haben.
Ja, genau. Also Selbstliebe scheint ja auch, ohne das geht's nicht. Ja.
Genau. Und diesen gesunden Narzissmus, den kennzeichnet sozusagen, dass man überhaupt ein starkes Selbst hat, kein fragiles wie Narziss, das sich sozusagen erst als Selbst noch erkennen muss. Ein lebensfähiges Selbst will seine Fähigkeiten erweitern, will Bedürfnisse befriedigen. Und dann ist davon geschieden eigentlich ein pathologischer Narzissmus bei Kohut jetzt, was gerade durch ein schwaches Selbst gekennzeichnet ist. Und dieses schwache Selbst kann dann nur über die Vortäuschung einer eigenen Grandiosität sich notdürftig stabilisieren. Also und das kann gelingen. Und dann gibt es Narzissten in diesem Sinne, die erfolgreich sind, die aber immer tragischerweise angewiesen sind, darauf erfolgreich zu sein. Wenn sie das einmal nicht sind, was ja menschlich ist, dann bricht das Bild zusammen und sie landen auf ihrem sehr schwachen Selbst, was nicht einfach so, wie es ist, sein darf.
Ja.
Und
in der Leistungsgesellschaft wird man eben dann schnell auch zum Narzissten, wenn man nur etwas ist, wenn man etwas leistet auch. Ne? Also
das
ich meine nur, dass unsere Gesellschaft, und da kommen wir dann gleich an einen anderen Punkt eben auch, da auch die Weichen stellt für dieses Symptom. Ne?
Ja, ja klar. Also das ist glaube ich, ganz entscheidend. Der Narzisst, der auf diese ständige Kompensation angewiesen ist, der muss sich, und das kann dann wirklich die falsche Gesellschaft fördern, ja ständig nach Externem bewerten. Und der muss sich viel mehr dafür interessieren, wie er auftritt, wie er wirkt, da sind wir beim Model, da sind wir beim DJ, als dafür, wie er sich tatsächlich fühlt. Also seine tatsächliche Innenwelt, die ist schon von vornherein einfach viel weniger relevant als das, was nach außen transportiert und dargestellt wird, was man nach außen abliefert, gute Leistungen. Mhm. Und wenn wir dann natürlich Anreizsysteme in unserer Gesellschaft haben, die das fördern, dann, und das will ich gleich auch noch kurz einleitend abschließend, ehrlich gesagt, vorlesen, sind wir natürlich bei dieser Frage nach der narzisstischen Gesellschaft. Ich lese da ganz kurz nochmal aus dem Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse vor. Dort wird auch die Frage aufgeworfen, ob wir im Zeitalter des Narzissmus leben. Und das ist jetzt erstmal nur eine Aufzählung. Während Freud das 1930 das ozeanische Gefühl des primären Narzissmus in seiner vaterzentrierten Religionspsychologie aussparte, wohl aber die gruppenpsychologischen Effekte etwa des Narzissmus der kleinen Differenzen herausstellte, erfährt das Narzisstische seit den 70er Jahren einen, in Klammern, selber narzisstischen, Fragezeichen, Boom, in gesellschaftskritischer Diagnose und kulturgeschichtlicher Neubewertung. Sie gilt so unterschiedlichen Phänomenen wie dem sozialpsychologischen Helfersyndrom, bestimmten Religionsformen, Suizidhandlungen oder literarisch-ästhetischen Gestaltungen und äußert sich als sozio- und psychohistorische Kulturanalyse und Zivilisationskritik, ebenso wie in der pädagogischen Diskussion um einen narzisstischen Sozialisationstypus, um nur einige herauszugreifen. Ihre psychoanalytische Würdigung hängt ebenso von der Seriosität im Umgang mit den jeweiligen Konzeptionen ab, wie vom Standpunkt, den man zu dem so missbräuchlichen und missbrauchten Narzissmusbegriff und seinen theoretischen und praktischen Schicksalen einnimmt. Und diese Liste ließe sich heute sicherlich fortsetzen. Anfang der 10er Jahre gab es, glaube ich, nochmal einen ähnlichen Boom, wo Bücher geschrieben wurden, mir fallen die Autoren jetzt nicht ein, die Gesellschaft in der Narzissmusfalle und so weiter und so weiter.
Ja, also ich würde sagen, der Narzissmus ist natürlich jetzt als ein Begriff und ein kritischer Begriff, den man zur Kritik dann eben der Kultur oder der Zivilisation bemüht, auch wirklich ein ziemlich abgelutscht und kennt man schon lange, als ist schon eigentlich ein Allgemeinplatz, Topos. Ja. Und ja, vielleicht eben so abgelutscht wie die Rede von den DJs und den Models, aber wir bleiben uns in dem Sinne auch treu. Vielleicht ist es eben so, dass das Neue neu, das Alte ist. und deswegen will ich da noch ein, zwei Sachen jetzt auch zu sagen, wenn du mich lässt.
Bitte.
Also, es wird immer so sehr auf die Figur von Narziss auch abgestellt, weil Echo in dem Sinne keine eigene Figur ist, sondern sozusagen nur die Verlängerung von Narziss, aber inwiefern sie zeigt einen wesentlichen Aspekt auch der Wirklichkeit seiner Neurose, nämlich dass eben für ihn jede soziale Interaktion zum Echoraum wird. Mhm. Also er kann den anderen als anderen nicht sehen, sondern er kann eigentlich immer nur sich selbst im anderen wiedersehen. Und deswegen ist er eben auch komplett empathielos und nicht in der Lage, eigentlich eine Beziehung zu führen, wirklich in der Tiefe.
Ja. Also er steckt eigentlich in einer Regression fest.
Ja, und er ist, und das würde ich dann sagen, das gilt eben für beide Formen des Narzissmus, die eine, die sich dadurch thematisiert, dass sie sich glorifiziert, und die andere dadurch, dass sie sich diskreditiert, also permanent abwerten muss, aber dadurch auch die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist. Beide sind in dieses fatale Selbstverhältnis verschlungen oder sozusagen in ihrem Selbst eingekesselt und in sich selber gefangen. Also der Narzisst kommt nicht raus, er dringt nicht durch zur Wirklichkeit, weil überall sein eigenes Bild eigentlich ihm im Weg ist. Ja?
Ja.
Wenn man es so fasst, dann könnte man sagen, irgendwie diese kapitalistische Gesellschaft, die hat so einen Fetisch mit sich selbst. Sie will unbedingt noch mehr von sich selber haben, noch mehr sie selbst sein. Ne? Und in der Frankfurter Schule wurde das ja auch schon so mal so angedacht, könnte man das Narzissmus-Theorem nicht auch vom individuellen transferieren so ins Gesellschaftliche und dann sagen, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und so. Ja. Wenn man zum Beispiel, also das hat hier der Psychoanalytiker Marz gesagt, der hat das Buch Die narzisstische Gesellschaft, ein Psychogramm 2012 geschrieben und hat dann da gesagt, ja, also der Leitspruch oder die Devise des Kapitalismus ist ja eben Wachstumsversprechen und eben das ist doch auch schon in einer gewissen Weise narzisstisch. Ne? Mhm. Also man könnte auf einer viel abstrakteren Ebene die Rede vom oder den Diskurs vom Narzissmus nochmal ins Rollen bringen, ist aber natürlich auch immer der Gefahr ausgesetzt, dass man, wenn man eine Neurose nur weit genug fasst, man sie eigentlich jedem und auch der Gesellschaft attestieren kann.
Ne? Ja, das ist, das bleibt,
glaube ich, auch so die Kunst der Psychoanalytiker und der Therapeuten gewissermaßen. Ne?
Der Psychoanalytiker ist ja auch erstmal, dass sie eine Heilpraxis betreiben und da geht es stark um das Individuum.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, inwiefern man berechtigt ist. Und auch bei Freud stellte sich schon die Frage, wie legitim sein Aufschwung auch zum Therapeuten der ganzen Gesellschaft letzten Endes ist.
Ja.
Anregend immer mindestens. Deswegen hat uns die Frankfurter Schule auch so viel zu sagen. Aber
also ich will jetzt nur noch mal für dich auch, da wirst du dich vielleicht freuen, das Model noch mal in Schutz nehmen und damit vielleicht auch Narziss in Schutz nehmen. Weil man könnte ja eben auch dann noch mal die Wendung machen, dass nicht das Model narzisstisch ist, sondern eben seine Fans und Bewunderer, die in ihm nichts anderes als eine Projektionsfläche sehen, wie uns ja schon am Anfang unsere ChatGPT uns belehrt hat, ne? Für die Fantasien und Wünsche eben dieses Manns aus der Menge oder so, ja, dass da eigentlich der Narzissmus wirklich keimt.
Ja, also genau, der dann narzisstisch im falschen Sinne, als nämlich einfach nur irgendwie selbstverliebt oder so betrachtet wird, der wird eigentlich permanent auch in der Massenkultur narzisstisch besetzt. Er soll oder sie soll so sein und nicht selten findet man das ja auch wieder, dass es einem dann sehr schwer fällt, wenn man einmal in der Öffentlichkeit so und so aufgetreten ist, dass man, dass man dann nochmal sich wandeln darf, weil das will eigentlich keiner.
Und wie du gesagt hast, die gängige These oder Theorie in der Psychoanalyse, in der Psychologie ist beim Narzissmus, dass man, also dass ein Mangel an Liebe in der Kindheit erfahren wurde, vor allen Dingen durch die Person der Mutter.
Und genau, und gleichzeitig vielleicht eine Überbesetzung dessen, also damit ich sozusagen in dieser Narzissmusfalle individuell feststecken kann am Ende, dass ich mich mehr dafür interessiere, wie ich auftrete, als dafür, was bei mir selbst eigentlich los ist, muss ja irgendwann das, was bei mir selbst eigentlich los ist, verkannt worden sein, und zwar zugunsten eines anderen Idealbildes, was mir gar nicht entspricht.
Genau. Also eine Projektion wird drüber gelegt und irgendetwas, wofür die Mutter mich liebt, was ich selbst aber vielleicht gar nicht bin. Ja? Und da kann man auch einfach nur noch mal festhalten, diese fehlgeleitete Liebe, ja, also die gewissermaßen auf dem falschen Kanal zum Ich kommt, ja, die ist ja genau die Art des Begehrens, die das Model, das Instagram-Model erfährt und jeder, der auf Instagram ist, ne? Weil da wird man eben geliked für irgendetwas, was jetzt nicht unbedingt mit einem selbst wesentlich zusammenhängt, ja, also wie man jetzt gerade da und da auf dem und dem Bild dann aussieht oder so, ne? Also da wird man an der Oberfläche dann eben geliebt. Und das ist so eine Kultur des Sehen und Gesehenwerdens. Und da kann Narzissmus gedeihen, denke ich. Ne?
Ja, und man muss eine große Gelassenheit besitzen. Und die wenigsten, da schließe ich mich ein, besitzen sie, um wirklich über dieser externen Validierung zu stehen. Ja. Einerseits funktioniert das Geschäft so.
Ja, wer könnte das schon? Ne?
Und gilt das heute vielleicht für alle und nicht nur für Models und DJs oder für Models. Sie müssen sich darstellen, sie müssen in einer ganz bestimmten Weise sich immer permanent selbst vermarkten, weil dem Arbeitsmarkt sich die wenigsten nur entziehen können.
Also wir müssen zum Ende kommen, Jakob.
Ja, wir müssen zum Ende
kommen. Und ich würde ja natürlich dann noch die Frage stellen, wie kommt man denn da raus aus der narzisstischen Falle? Also wenn man da in sich selbst gefangen ist, ja, wie würde denn dann ein gesunder Narzissmus aussehen? Oder wie dringt man zum Du vor?
Ja, wie dringt man zum Du vor? Das dachte ich eben auch noch. Also da wäre doch was dran an dieser sehr abgegriffenen Diagnose der narzisstischen Gesellschaft, dass sie auf eine pathologische Weise das individuelle überbetont, also auf eine neurotische Art und Weise, stehen überall.
Und wir hatten ja auch diesen Wahn, den hattest du nur kurz angerissen, diesen Wahn der Verjüngung und des Jungseins. Ne?
Ja, ja.
Also das hat ja auch Reckwitz in der Gesellschaft der Singularitäten auch nochmal äußerst betont, dass das ein Riesending ist für die Gesellschaft der Singularitäten. Und Verjüngung. Ne?
Wir haben diesen Widerspruch des Individuums zur Gesellschaft und so war auch schon besprochen und auch über Einsamkeit schon gesprochen, die unter anderem dadurch produziert wird, dass überall einzelne Ichs gefordert sind, wohingegen Gemeinschaften und Zusammenschlüsse nicht so hoch im Kurs stehen gerade.
Ja. Und muss man natürlich aufpassen, weil es auch sowas gibt wie kollektiven Narzissmus, ja.
Ja, das ist ja
wieder. Wird auch gerne mit sich rumgeworfen mit dem Ding, aber ja.
Ist auch wieder die Frage, ja. Muss man dann sehen. Mhm. Ich würde doch abschließend sagen wollen, erstens alle auf die Couch, das ist klar.
Ob jetzt das bei dir ja sowieso
pathologischen
Teil des Programms oder nicht.
Aber wenn man hast du deine narzisstische Modelphase überwunden, Jakob, um wieder ins Biografische zu kommen?
Ich habe dann Philosophie studiert.
Ach, siehst du.
Also bei mir war das der Wunsch, irgendwie mehr Kollegen zu verstehen, größer als der Wunsch nach externer Validierung, kann ich jetzt ja vielleicht immer so ganz gesund sagen. Das wäre ja wirklich ein gesunder Zug, den ich an mir dann da jetzt rückblickend entdecken würde.
Vielleicht war da wirst du dir selbst nochmal sympathisch.
Vielleicht habe ich auch mehr darunter gelitten, dass man ja dann da doch nicht, übrigens dann leider auch im Philosophiestudium, nicht das bekommt, was man eigentlich möchte, wonach man sich eigentlich sehnt. Nämlich eine Validierung, die gar nicht mehr so nötig ist. Oder eine, die man sich zur Not jedenfalls auch mal selbst geben kann. Man bleibt natürlich aber auch auf andere, auch auf die Liebe von anderen angewiesen. Das gilt sowieso für alle. Ich habe jetzt hier gerade nur noch mal einen Satz gefunden, im Zusammenhang mit Otto F. Kernberg, weiterer Psychoanalytiker, der sich mit Narzissmusforschung einen Namen gemacht hat. Und der pathologische Narzissmus ist bei ihm nicht nur die libidinöse Investition in das Selbst, also ich stecke alles sozusagen in das Bild von mir, ja, und in mich statt in Anliegen oder Gruppen oder was auch immer, sondern die libidinöse Investition in eine pathologische und unterentwickelte Struktur des Selbst. Also ich arbeite permanent daran, die Krücke, die mein Selbst sozusagen hält, zu stärken. Mhm. Und vielleicht können wir daraus ja abschließend noch überlegen, wenn wir das einfach extrapolieren auf die Gesellschaft.
Also ich würde den Rat erteilen, damit man auch diesen Perfektionismus des Models und wo natürlich dann der Narzissmus immer nahe ist, dass man den durchbricht, also dass man nicht mehr so perfekt aussieht wie das Model von der Vogue und so, dass man das irgendwie überwindet. Da würde ich doch für die ganzen Instagram-Nutzer einfach sagen, schaut zu, dass ihr irgendwie ein bisschen schlechter aussieht. Also so ein bisschen normaler einfach und achtet nicht mehr allzu sehr darauf und versucht eben diesen Perfektionismus loszulassen, weil da verkrampft man ja nur. Da ist man ja die ganze Zeit in so einem Leistungsdruck. Nee, ich muss aber gut aussehen, weil wenn ich ja gelobt werde, dann ja nur für mein Aussehen und für alles andere interessiert sich eigentlich keiner. Nö, schreibt doch mal lieber so, was euch irgendwie so durch den Kopf geht oder worauf ihr Lust habt.
Ja, und der Teich.
Aber ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht so wie so ein Coach klingen, der irgendwie so.
Nee, hast du gut gemacht. ich hab's jetzt aber, Bruno. Also der ja. Teich, der Fluss, der See, in dem Narziss ertrinkt, ist ja heute vielleicht tatsächlich der digitale Strom, in dem ich
der Datenstrom.
Auf der Suche nach mir selbst lauter Abziehbilder sehe, die natürlich kein echtes Gegenüber darstellen. Ja. Und anstatt sich da einzureihen, kann man eben diesen Hiatus auf sich nehmen und sich mehr im Auge von echten anderen spiegeln.
So kommen wir zueinander.
Lassen wir es dabei. Ja, Bruno, das war seit langer Zeit die erste Folge. Du weißt, ich bin immer noch Vater und ich bin immer noch Vater
geworden. Du bleibst
geworden. Es auch. Ne? Bleibst auch, so sieht's aus. Und ob wir jetzt schon wieder regelmäßig neue Folgen produzieren können, bleibt abzuwarten. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle weiter dabei seid.
Ja, und wir haben ja zum Glück jetzt eine dritte Entität, die mitdenkt. Ja,
ein Glück. Ja. Und wir werden nie ganz aufhören, auch wenn es vielleicht noch die ein oder andere Folge aus der Konserve gibt. Wer uns unterstützen will, ihr müsst die Folgenbeschreibung durchlesen, da steht es drin. Oder ihr geht auf unseren Blog lachenundweinen.org, wo ihr auch immer mal wieder in der Zwischenzeit was Neues und Originelles und keine alten Folgen hochgestellt wurden.
Wir sind euch die Kategorien schuldig geblieben bisher. Was machen wir vielleicht noch gerade am Ende? Ich gebe nur ganz kurz durch, was meine neue berufliche Situation angeht. Jakob, du bleibst ja Vater. Ich war vor kurzem im Urlaub und habe dann da am Strand in Belgien diese kleinen Wattvögel gesehen und die liefen da so die ganze Zeit so rum und da habe ich gedacht, hey, das macht aber Spaß hier irgendwie. Da so in die Weite schauen und die Brandung hören. Und dann dachte ich so, da werde ich jetzt einfach auch hier Strandläufer. und bin dann da ein bisschen rumgelaufen, habe da auch dann so einen Strandkorb gefunden, wo sich schon Leute beworben haben, als Strandläufer zu arbeiten in der Saison. Und das werde ich jetzt diesen Sommer machen, der ja bald schon kommt. Da freue ich mich drauf. Und ich habe euch den...
Saisonarbeiter bist du dann eigentlich.
Saisonläufer.
Als Strandläufer.
Ja, genau. Und ich habe den unverständlichsten Satz der Woche mitgebracht.
Moment, Bruno, lass mich auch noch die Berufsbezeichnung
machen. Ach so, ja, bitte. Das wusste ich nicht, ja.
Ich habe ja Dune 2 gesehen,
ja.
Vom großen Regisseur Denis Villeneuve. Und das hat mich in mehrerlei Hinsicht inspiriert. Unter anderem habe ich festgestellt, dass das mal wieder eine Romanadaption ist, zu der ich den Roman noch nicht vorher gelesen habe. Und das möchte ich nachholen. Er hat mich tief erschüttert und in meinem Innersten, auch in meinen narzisstischen Gefühlen angesprochen und ich habe mich entschlossen, vielleicht doch Weltherrscher zu werden. Man braucht natürlich viel Durchsetzungsvermögen, man braucht...
Weltherrscher, wie kamst du darauf?
Ja, also, 100, ja, du hast den Film noch nicht gesehen.
Doch, ich habe ihn... Es geht um eine Machtergreifung in dem Film.
Also das ist genau das Schlagwort, Machtergreifung, und ich muss noch gucken, ob wirklich mir auch und meiner Machtergreifung jahrhundertelang vorgearbeitet wurde oder nicht.
Ja.
Für den Moment bin ich dazu gegebenermaßen skeptisch. Ich werde erstmal schauen, ob Stellenangebote im Moment offen sind. Und wenn ich mich dann bewerbe, wer das jetzt schon hört.
Ja, erzähl mir, wie es läuft, genau. Wie das Bewerbungsgespräch ist. Ich weiß ja nicht, bei wem man dann davor tanzen muss.
Wir verabschieden uns jetzt schon ganz herzlich und bedanken uns. Wir
hören
uns
den unverständlichsten Satz der Woche gerade.
So oder so im nächsten Monat wieder. Und damit, Bruno, hast du das Schlusswort. Hier kommt.
Der unverständlichste Satz der Woche. Er stammt aus dem Hauptwerk von Heidegger, Sein und Zeit, Seite 107. Sein Hier versteht das Dasein aus dem umweltlichen Dort. Das Hier meint nicht das Wo eines Vorhandenen, sondern das Wobei eines entfernenden Seins bei in eins mit dieser Entfernung. Das Dasein ist gemäß seiner Räumlichkeit zunächst nie hier, sondern dort, aus welchem dort es auf sein Hier zurückkommt, und das wiederum nur in der Weise, dass es sein besorgendes Sein zu aus dem dort zuhandenen her auslegt. Also Jakob, meine Frage an dich wäre, nach diesem Absatz, den du jetzt ja gehört hast, wo bin ich?
Damit entlassen wir uns alle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.